Bewegtbild-Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
Top of the morning to you.
Top of the morning.
So sieht's aus. Eine irische Begrüßung heute.
Ist irisch.
Ja, es ist irisch, aber die Iren hören das nicht gerne, weil das ist ziemlich Klischee, diese Begrüßung. Also in Irland.
Okay. Wer hat dir erzählt, dass das irisch ist?
Das habe ich schon in 1000 Filmen und Serien gesehen, wenn wir schon beim Thema sind.
Und
top deswegen, of the morning to you.
Und daraus schließt du, dass es irisch ist?
Zumindest waren es alles irische Charaktere, die sich so begrüßt haben. Also gehe ich davon aus, dass es keine chinesische Begrüßung war.
Ja, okay. Mein Name kommt übrigens auch aus dem Irischen.
Ist das so, ja?
Oh ja. Der das Grüne liebt.
Ach so heißt das übersetzt, ja?
Tatsächlich, ja.
Das ist ein passender Name, würde ich mal sagen. Du als Salatfan?
Eben.
Das passt doch.
Finde ich auch.
Wir sind back. Die Bewegtbild-Banausen sind wieder da.
Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode.
Filme und Serien.
Filme und Serien.
Jawohl, heute so geht's wieder. Aus. Heute geht's wieder um Stuff, was man in den eigenen vier Wänden guckt. Und wir überraschen uns wieder gegenseitig, weil ich habe keine Ahnung, was du hier ansprechen wirst.
Ja, kannst gespannt sein.
Und umgekehrt natürlich genauso.
Ja, bin ich auch. Aber vorher machen wir diesen technischen Teil.
Wir wollten mal was Nützliches. Wir wollten mal mit was Nützlichem anfangen.
Ja.
Wir haben unsere 70-köpfige Technik-Crew im 14. Stockwerk beauftragt, für euch diverse Apps durchzuforsten, um zu gucken, welche ist gut und welche ist scheiße.
Ja, schön wär's.
Gibt ja verschiedene Wege, wie man unseren Podcast hören kann.
Mhm.
Du kannst ja mal die gängigen aufzählen, also der normale User nimmt ja das, was sich als erstes irgendwie anbietet, oder?
Genau, ja, viele haben ja iOS auf ihrem Handy oder eben auch Android und dann nimmt man halt Apple Podcasts oder Spotify, Deezer sind so die gängigsten wahrscheinlich, Google Podcasts auf Android.
Das sind wahrscheinlich die 3, 4 größten, die genommen werden.
Ja.
Was aber nicht heißt, dass es die allerbesten sind oder die meisten Funktionen haben.
Nee, die meisten Funktionen haben definitiv andere. Die besten,
richtig.
Das ist ja immer so sehr subjektiv.
Und wir waren so in der tiefsten dunklen Hölle der Apps, der App-Welt.
Der App-Welt.
Und haben uns da so ein bisschen durchgewurschtelt und haben mal so durchgehört, was sie für Funktionen haben und wo es cool ist und wo es weniger cool ist.
Mhm.
Und haben uns ja konzentriert auf die, die nichts kosten.
Genau.
Da waren ja tatsächlich dabei, wo man auch so 9,99 € konnte man da teilweise für so eine Podcast-App bezahlen. Ja,
eine habe ich gesehen für 9,99 €.
Die schicken dann regelmäßig Goldnuggets in den Briefkasten nach Hause oder
ich konnte nicht pro gehörte Minute? Was da dazugehört.
Konntest du nicht rausfinden?
Nee.
Okay, vielleicht kriegen wir eine Spende von 10 €, dass wir die App auch noch austesten können hier vom Publikum, kann ja sein.
Ja, genau, ab dafür.
Genau. So. Wir sind ja ein Filmpodcast und bei einem Filmpodcast wäre es ja äußerst wichtig, dass man bestimmte Funktionen hat, die großen Dienste nicht anbieten. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal eine App vorschlagen, die auf beiden Systemen funktioniert.
Mhm.
Und zwar heißt sie Procast. P-R-O-C-A-S-T. Procast hat die Funktion der Kapitelbezeichnung.
Ja.
Und der Skip-Funktion. Was heißt das, Lee?
Was heißt Skip-Funktion?
Was heißt Skip-Funktion, was heißt Kapitelbezeichnung? Braucht man das?
Ja, Kapitel brauchen wir in unserem Fall idealerweise schon, weil wir spoilern hin und wieder oder wenn wir einen Film erwähnen, der euch nicht interessiert, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen.
Genau. Dadurch, dass wir diverse Filme und Serien ansprechen, kann es nicht schaden, wenn man sich auch nur einen bestimmten Teil anhört oder zumindest die Möglichkeit dazu hat.
Genau.
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr von der ersten, der letzten Minute jeden Scheiß von uns anhört, ohne Frage. Aber gerade in Sachen Spoiler, wenn wir da so eine Spoiler-Abteilung reinbringen, dann ist sie auch markiert und in der Skip-Funktion könnte man dann einfach einen Schritt weiterspringen und dann wäre man da vorbei.
Ja, ab zum nächsten Film. Und da ist halt echt praktisch, wenn die Kapitel eben den Namen des Films tragen, dann wisst ihr immer auch gleich, worüber gesprochen wird. Und bei manchen Apps sieht man dann entsprechend auch ein Bild dazu.
Auf jeden Fall.
Was auch ganz nett ist.
Ja, ist richtig. Also das ist auf jeden Fall auch eine App, die empfehlenswert wäre für beide Systeme. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit iOS an. Also die Leute, die mit einem iPad oder mit einem iPhone den Podcast hören. Und da haben wir auch diverse Apps, die wir hier vorstellen können. Da wäre einmal Radio Public.
Ja.
Bei Radio Public hat man diese Kapitelfunktion. Man kann Markierungen setzen, indem man einfach irgendwie nach rechts swiped. Also man hat so verschiedene Ansichten, wenn man sich jetzt die App anguckt und kann dann irgendwie durch rechts wischen, kann man sich so ein bisschen die Ansicht ändern. Das ist gar nicht mal schlecht.
Okay. Oder? Ja, klar.
Ja, Also das ist auf jeden Fall ganz nice und zumindest hat man da auch diese Kapitelfunktion. Können wir gleich zur nächsten App springen und das ist gleichzeitig unsere favorisierte. Die heißt RSS Radio, also RSS Radio. Die nutze ich tatsächlich, ich habe sie mir runtergeladen auf iOS und die fanden wir beide ziemlich stark.
Ja, ja, die ist großartig. Die bietet sehr viele Funktionen und man kann auch vieles für sich benutzerdefiniert einstellen.
Ja.
Das finde ich ausgesprochen praktisch.
Also die Kapitel- und Bildanzeige, wobei ich zum Beispiel persönlich mag die Bildanzeige, weil das ist gleichzeitig noch ein zweiter Indikator, dass du weißt, okay, jetzt springt praktisch der Podcast zu einem anderen Thema oder jetzt wird ein anderer Film besprochen. Wenn man das noch visuell sieht, finde ich es zum Beispiel nicht schlecht. Zudem hast du mit einem Rechtsswipe, kannst du auch die Ansicht ändern. Und diese Skip-Zeit, die ja auch bestimmte Podcasts anbieten, wo du zum Beispiel 50 Sekunden vorspringen kannst, kann man da sogar in drei Stufen einteilen. Also entweder 10 Sekunden, 30 Sekunden oder 60 Sekunden.
Das ist gut.
Das habe ich auch noch nirgends anders gesehen von den unbezahlten Apps. Und
zumal bei Spotify und Co. sind das immer nur so 15-Sekunden-Schritte, ne?
Da sind es nur 15-Sekunden-Schritte, da ist es festgelegt, genau.
Okay, ja, eben.
Man kann auch den Link direkt teilen und bestimmte Stellen markieren. Was ist denn damit gemeint?
Aus der App raus, ne?
Genau.
Ja. Du kannst die Stelle, die du gerade hörst im Podcast, wenn du die mit irgendeinem teilen möchtest oder auf welchem Weg auch immer, kannst du genau diese Stelle verschicken. Heißt, die Person, der du den Link schickst, öffnet den Link und hört den Podcast genau an der Stelle, die du markiert hast.
Das ist doch stark.
Heißt, wenn wir irgendwas Skandalöses hier raushauen.
Oder was Spektakuläres. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber kann ja noch kommen. Dann werden wir in die Welt hinaus kopiert.
Wir geben uns solche Mühe und dann werden wir von innen boykottiert. Mensch, Guess.
Nee, die Leute haben uns tatsächlich schon zitiert. Ja, bei den ersten ein, zwei Folgen wurden wir tatsächlich schon wurden wir tatsächlich schon von Zitaten irgendwie um die Ohren gehauen.
Sehr schön.
Was auch sehr interessant ist an der App ist, dass du sehr, sehr verschiedene Audio-Voreinstellungen hast, die du wählen kannst. Das heißt...
Ja, so eine Art integrierten Equalizer.
Genau, also man kann ihn ausstellen und dann sich ganz normal den Sound anhören, aber du kannst ihn auch anpassen, je nachdem, ob du jetzt im Auto, im Flugzeug, im Swimmingpool, unter Wasser, über Wasser den Podcast hörst oder wo auch immer. Also RSS Radio sehr, sehr empfehlenswert.
Mhm.
Für iOS auf jeden Fall mein Favorit.
Gibt's auch für Android.
Gibt's auch für Android, richtig. Ja. Die Stelle, also die Funktion mit dem Stelle markieren und teilen gibt's übrigens auch bei Acast. Und bei Overcast gibt's auch diese Kapitelfunktion. Also das sind jetzt alles verschiedene Geschichten. Und da hat man noch ein gewisses Clipsharing, was man da noch irgendwie hat als Funktion bei diesem Overcast vielleicht.
Ja, finde ich sehr praktisch. Also da könnt ihr dann tatsächlich ein komplettes Zitat rausnehmen und das verschicken.
Also auch hier ziehen wir wieder raus in die Welt. Ja. I had a dream, ja. Das könnte man dann zum Beispiel rauskopieren, wenn wir so einen denkwürdigen Satz mal irgendwie sagen würden.
Er wird kommen, ich bin zuversichtlich.
Er wird kommen, definitiv. Ich würde noch Breaker erwähnen und Instacast.
Mhm.
Die haben beide diese Kapitel- und Bildanzeige, die ich halt für sehr wichtig finde und als wichtig ansehe. Und bestimmte Apps finde ich wiederum ein bisschen frech. Da kann man diese Kapitel- und Bildanzeige ja aufpimpen. Das heißt, du hast ja einmal nur eine Gratis-Funktion bei den Apps.
Ah, okay. Und in der Premium-Funktion gibt es dann die Kapitel.
Genau. Im PlayStation-Style kannst du dann die Premium-Funktion nehmen, wo du dann irgendwie auf den ganzen Shit irgendwie zugreifen kannst. Das ist schon ein bisschen fies.
Das ist so dreist.
Aber die normale Version zumindest, die unbezahlte, haben trotzdem die Kapitelfunktion und die Bildanzeige, das ist ja auch nicht schlecht. Also Instacast und Breaker wäre hier noch erwähnt. Bevor wir jetzt zu Android springen kurz, würde ich nochmal über iVoox reden. Wie wird das gesprochen? I-V-O-O-X. Ist das eine Anspielung auf die Evox oder die
Evox? Nein, dann wird, oder? Also ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber das ist ja auch erst eher ein
Negativbeispiel,
ne? Insofern ist es, glaube ich, nicht so wichtig.
Das ist ein Negativbeispiel. Also von iVoox würden wir euch alle sehr, sehr gerne abraten wollen, weil iVoox ist auch umsonst. Also ihr zahlt zwar dafür nichts, aber das ist auf jeden Fall eine schlecht gewählte App, weil ihr habt Werbung ohne Ende. Also ihr habt Werbeanzeigen direkt zwischen unseren Episoden, werden irgendwelche Anzeigen geschaltet und nicht nur das. Wenn du den Podcast anmachst, hast du dann irgendwie eine Damenbindenwerbung oder irgendwie wird da über Hundefutter da irgendwie eine Werbung reingespielt und dann geht der Podcast irgendwie weiter.
Während der Episode.
Während der Episode.
Das ist echt nicht fair, weil wir kein Geld dafür kriegen.
Das ist Wahnsinn. Also wir haben ja nur 2 Minuten reingehört. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die die Geschichte unterbrechen, ja, das aber ja das geht auf jeden Fall gar nicht.
Kriegst du Werbung, bevor du die Episode hörst, während der Episode und wahrscheinlich hinterher auch nochmal.
Genau. Fairerweise muss ich hier noch sagen, zu meiner RSS-Radio-App, die ich mir runtergeladen habe, mein Favorit, da hast du auch ganz unten hast du einen Streifen, wo so ein bisschen Werbung reingeschaltet wird, die du dann ausschalten kannst. Das heißt, auch hier ist ein bisschen Werbung eingeblendet, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, gib mir das auf den Sack.
Nee, ich glaube, die meisten kommen nicht ganz ohne Werbung aus, ne?
Ja, da wird halt so ein bisschen auf Audio hingewiesen und so, aber man kann das halt ausblenden, aber du hast halt ganz unten so einen dünnen Streifen, der halt so ein bisschen auf der Bildanzeige drin ist, aber ich meine, man guckt ja auch nicht ununterbrochen da auf dieses Display.
Insofern. Nee, im Idealfall hört ihr zu und guckt nicht die ganze Zeit auf euer Handy.
Richtig. Zwei hätten wir noch für Android zu empfehlen. Mhm. Das wäre einmal Podcast Addict. Da hast du auch diese Kapitel, Bildanzeige und du kannst Lesezeichen setzen.
Okay, cool.
Das ist zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn man weiß, wo man stehen geblieben ist, unabhängig von den Kapiteln. Und es gibt eine App, die heißt AntennaPod. Mhm. Und bei AntennaPod hast du halt auch verschiedene Kapitel, aber sieht schon eher sporadisch aus. Ich meine, das ist ja alles Geschmackssache. Letztendlich ist ja jeder so, wie er es mag. Manche mögen es ja sporadisch über Spotify. Bei iTunes eben, sind wir jetzt auch, haben sie auch nicht besonders viele Funktionen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mit den Kapiteln. Also das ist zumindest das, wo ich sagen würde, darauf sollte man schon achten.
Denke ich auch. Also vor allem den Leuten, denen es hier auch um die Spoiler geht, ne? So, wenn ihr darauf verzichten wollt, dann kommt ihr um so eine Kapitelfunktion fast nicht drum rum.
Absolut. Und die einfachste Version ist ja dann auch direkt auf der Podigy-Seite uns zu hören, weil
ja, oder so.
Da hat man ja in dem Player auch direkt die Kapitelfunktion und man hat Bilder. Wir geben uns ja auch Mühe und packen ja die Filmplakate da rein und packen ja auch die YouTube-Links zu den Trailern, von den Filmen, die wir besprechen, damit rein und die kann man halt nicht überall abrufen. Aber in dem Player von Podigy, bewegtbildbanausen.podigy.io,
ja.
Da habt ihr praktisch alles auch in einem.
Genau, und das ist natürlich systemunabhängig, weil da geht ihr einfach in den Browser eures Telefons, gebt die URL ein und dann gibt es dort den Webplayer. Das ist quasi unser Blog dazu.
Genau.
Deswegen.
Da könnt ihr uns auch lustigerweise Kommentare hinterlassen. Also bieten zwar einige Apps auch an, aber am günstigsten wäre es natürlich da, weil ich denke mal, das ist das, was wir am ehesten lesen oder sehen werden, als wenn ihr bei irgendeiner Android-App da irgendwie einen Kommentar hingeschrieben habt. Ja. Bei iVoox, genau. Das werden wir nie finden, ob ihr bei iVoox da über uns gemeckert habt oder nicht. Also die negativen Kritiken gerne bei iVoox hinterlassen, den Rest die konstruktiven bei Podigy.
Unbedingt.
Ja, ich hoffe, wir konnten euch helfen, oder?
Ja.
Wir wollten mal wollten mal was Nützliches machen und ein bisschen hier Technik reinbringen, weil ich weiß ja nicht, auf welchen Wegen ihr die hört, aber es gibt verschiedene Wege und da wollten wir euch mal nahelegen, was man da alles machen kann.
Haben wir extra für euch gemacht.
Genau.
Ganz großzügig.
Aber jetzt reicht's mit dem Technikgeplänkel.
Mhm.
Ja. Und als nächstes, in der nächsten Sendung werden wir euch dann zeigen, wie man einen Kühlschrank zusammenbaut.
Oder häkelt.
Oder häkelt, genau. Das ist jetzt eine neue Abteilung. Das sind immer die ersten 10 Minuten. Besprechen wir irgendwas Heimwerkermäßiges.
Spätestens jetzt wollen die Leute die Kapitelfunktion, damit sie den Scheiß überspringen können.
Spätestens jetzt, genau.
Also, 12 Minuten Nonsens.
So sieht's aus.
Und ein bisschen hilfreich war es auch.
Ich hoffe doch. Weiter geht's.
Weiter geht's.
Heute sprechen wir ja über Heimkino.
Ja.
Das heißt, du hast sowohl Filme als auch Serien?
Also eigentlich so wie die letzten 500 Jahre. Ich habe Filme und Serien geguckt, ja, richtig.
Nein, aber über die du jetzt sprechen willst, darum ging's doch.
Ja, bei mir ist es immer so, das, was ich so aktuell gesehen habe und da ist beides dabei.
Okay, weil bei mir sind es heute ausschließlich Serien.
Ich möchte einmal den Tag erleben, wo es bei dir ausschließlich Filme sind.
Auch den wirst du erleben.
Ist das so?
Oh ja.
Ich bin sehr gespannt auf diesen Moment.
Ja, sehen wir, wann der kommt, aber er wird kommen. Ich bin zuversichtlich.
Vielleicht können wir uns ja einen Hiwi einstellen, der nicht nur hier den technischen Teil macht, sondern der vielleicht auch dem wir sagen, ja hier, guck mal diesen Scheißfilm, ich glaube, der ist nicht gut und so, guck dir den mal an und dann kannst du uns sagen, wie der war.
Ja, wobei, dann wird der subjektive Blick doch so ein bisschen...
Ja, der wird dann getrübt, hast du recht.
Ja, aber hallo.
Wir könnten ihn noch nicht bezahlen, höchstens so mit...
Das kommt dazu, eben.
Belegten Toastbroten oder so, das wäre dann seine Bezahlung. Ich weiß nicht, ob das jemand machen würde.
Also
Freiwillige vor.
Wir brauchen Praktikanten.
Und wir brauchen immer noch den Deutschlehrer mit der Tuba, auf den warten wir immer noch. Da kam bis jetzt noch gar nichts.
Ach so, ich bin immer noch gegen eine Tuba hier, weil das einfach zu viel Platz wegnimmt.
Das werde ich schön durchsetzen hier, die Tuba.
Okay.
Die Einigungstuba. Vergiss nicht, alles im Zeichen für die Harmonie, ja?
I hate you, not joking.
Not joking.
So viel zur Harmonie.
Okay, soll ich anfangen?
Bitte.
Ich habe richtig krassen Gangster-Shit für dich, ja?
Ey, oh.
Ich habe den absolut ultimativen Gangster-Shit. In ganz vielen Filmen.
Jetzt kommt Bibi und Tina.
Nee, in ganz vielen Gangster. Das ist jetzt wirklich ein Gangster-Shit.
Ach so, oh, okay, okay.
In ganz vielen Filmen, wo ja die Mafia eine Rolle spielt oder auch Tony Soprano in der Serie, siehst du ja öfter mal so alte Schwarz-Weiß-Mafia-Schinken gucken.
Ja.
Und jetzt habe ich mir mal einen der bekanntesten und größten damals angeguckt.
Okay.
Der heißt Public Enemy. Auf Deutsch der öffentliche Feind.
Okay.
Bitte nicht verwechseln mit Public Enemies, mit Johnny Depp, der Bankräuberfilm. Der ist damit nicht gemeint. Und es gab, glaube ich, auch mal ein Public Enemy Number One mit Vincent Cassell.
Nee, das war Will Smith und Gene Hackman.
Den gibt's auch. Also wir reden jetzt von, das ist jetzt schon der dritte Film.
Der war Public Enemy Number One, oder nicht?
Ja, aber es gab auch ein Public Enemies und es gab ein Public Enemy Number One aus Frankreich.
Das war den so. Aus Frankreich, ja, der hieß dann dort wahrscheinlich anders, oder nicht?
Ich weiß nicht, ob in Frankreich anders, aber hier wurde auf jeden Fall als Public Enemy Number One auch vertrieben. Dieser Gangster-Epos-Schinken, drei bis vier Stunden, der aber in zwei Teilen ins Kino gekommen ist. Also da gab es einmal Volume 1 und einmal Volume 2.
Von dem Französischen.
Richtig.
Ja.
Aber den Film, über den ich rede, den Public Enemies, den könnt ihr eigentlich nicht verwechseln, weil der ist von 1931.
Einer von diesen.
Einer von diesen.
Du hast das ja neulich schon mal angesprochen.
Ich habe es neulich angesprochen, mir mal so die stylischen alten Filme, so die Filmlücken zu schließen. Und diesmal habe ich mir mal den ultimativen ersten Gangsterfilm überhaupt, der irgendwie groß in der Presse war oder der irgendwie für Furore gesorgt hat, mir anzugucken. Und die Hauptrolle war James Cagney. Und James Cagney war ja für den Gangsterfilm so ein bisschen wie John Wayne für den Western.
Kann man bestimmt so sagen, ja.
Das kann man nicht nur bestimmt so sagen, das ist so, junger Mann.
Na dann, man belehre mich.
Also er hat zwar auch links und rechts so ein bisschen andere Rollen übernommen, aber bekannt und populär geworden und in die Filmgeschichte ist er schon eingegangen durch seine Mafia-Rollen und das war so die erste, die so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Was ich super interessant fand bei dem Film, war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und ich habe jetzt mal hier was rausgesucht und zwar gab es ein Vorwort bei diesem Film. Mhm. Dieses Vorwort lief praktisch in allen Kinos, wo der Film gezeigt worden ist, bevor der Film überhaupt gesendet worden ist. Da stand drin, Vorwort. It is the ambition of the authors of The Public Enemy to honestly depict an environment that exists today in a certain strata of American life, rather than glorify the hoodlum or the criminal. While the story of The Public Enemy is essentially a true story, all names and characters appearing herein are purely fictional. Das heißt, es wird gesagt, Freunde, es ist zwar eine ausgedachte Story, aber es gibt tatsächlich so in gewissen Ecken Amerika wird darüber tatsächlich palabert. Es ist auch kein Geheimnis, dass damals bei den moralischen Bedenken in der Filmbranche so ein Film nicht mit einem Happy End enden durfte. Und deswegen, also die Spoiler-Triangel ist eigentlich auch hier an dieser Stelle nicht nötig, weil ein Mafia-Film, der böse Buben zeigt, im Gegensatz zu heute, gibt einfach kein Happy End. Und am Ende gab es sogar ein Nachwort zu diesem Vorwort. Das möchte ich auch mal vorlesen. The end of Tom Powers is the end of every hoodlum. The public enemy is not a man, nor is it a character. It is a problem that sooner or later we, the public, must solve. Das heißt, da wurde richtig darauf aufgerufen, jetzt hier nicht irgendwie den Burschen hier als Vorbildfunktion zu nehmen, sondern die amerikanische Bevölkerung wird diese Mafiosis auf jeden Fall bekämpfen.
Okay. Ich war jetzt schon wieder bei unserer Spoiler-Triangel wegen dem Ende der Figur, das du jetzt vorweggenommen hast, aber war nicht so.
Nicht wirklich.
Okay. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen ich bin da quasi neutral.
Das finde ich ja gerade so interessant an diesem Thema, weil damals durfte es kein Happy End geben. Das heißt, egal welchen Mafia-Film du nimmst, der irgendwie vor den 50er Jahren gedreht worden ist,
ja.
Es musste aufgrund von filmischen Auflagen, er durfte nicht gut enden. Er durfte nicht mit einem Happy End enden.
Moment, also wenn du jetzt sagst, das musste so sein in Form von Auflagen, wer hat diese Auflagen?
Die Filmindustrie damals, also die Filmstudios.
Haben das einfach so gemacht oder gab es da irgendwelche?
Ja, ich denke mal, es gab gesetzliche Auflagen auf jeden Fall, dass keine Mafiosis oder irgendwelche bösen Buben irgendwie heroisiert werden oder irgendwie in den Himmel gelobt werden, beziehungsweise irgendwie als Vorbildfunktion dargestellt werden in den Filmen.
Das kann ich mir beim besten Willen in den USA nicht vorstellen, dass es da gesetzliche Auflagen gab.
Dann schlag mal nochmal nach. Also ich bin mir nicht.
Ja, hast du da was recherchiert?
Weil ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt gesetzliche Auflagen direkt gab, aber es waren zumindest definitiv Auflagen in der Filmbranche, die existiert haben in dieser Hinsicht.
Okay.
Es gab sogar eine Neuaufführung von dem Film irgendwie 10 Jahre später. Mhm. Und sogar da kam noch eine Zwischenmeldung. Die lese ich auch nochmal vor. Perhaps the toughest of the gangster films Public Enemy and Little Caesar had a great effect on public opinion. They brought home violently the evils associated with prohibition and suggested the necessity of a nation white house cleaning. Tom Powers in Public Enemy and Rico in Little Caesar are not two men, nor are they merely characters. They are a problem that sooner or later we, the public, must solve.
Okay.
Also,
klingt so ein bisschen nach Bildungsauftrag.
Klingt auch so ein bisschen nach Jackass damals, wo die gewarnt haben, dass die Leute jetzt nicht irgendwie zu Hause die ganzen Geschichten nachmachen sollen. Also wenn die heute bei jedem Banküberfall oder so, der in einem Film vorkommt, da so eine Warnung vorweg schicken würden, da würden wir aus dem Lesen nicht mehr rauskommen. Aber damals war das auf jeden Fall so, dass die, weil es waren, ich meine, ich habe ja gesagt, der Film ist 1931 rausgekommen und es war ja nun eine große Zeit der Prohibition und
na, da war die Prohibition schon durch.
Die war schon durch, aber trotzdem hat die Mafia teilweise da Bomben in Cafés hochgehen lassen und da ging schon gut ab auf den Straßen. Und
naja.
Wenn jetzt so ein Hauptcharakter in so einem Film praktisch von Kiddies gesehen wird, dann wollten die natürlich nicht, dass dem Problem dann noch irgendwie Futter gegeben wird und haben da auf jeden Fall versucht, das Ganze so ein bisschen abzudämpfen, indem sie gesagt haben, Freunde, das ist hier nur ein Film und nicht, don't try this at home.
Ja. Naja, gut, in der damaligen Zeit, da gab es wahrscheinlich auch noch einen anderen Bezug zu solchen fiktionalen Stoffen.
Aber hallo, ja.
Ja.
Damals hat ja schon eine Radiosendung teilweise für eine Massenpanik gesorgt.
Ja,
also,
ja eben, ne, so.
Das Krieg der heute,
Welten und
richtig,
Gedöns.
Das wäre heute schwierig geworden.
Ja, geil.
Und ja, ohne überhaupt jetzt auf den Film an sich einzugehen, fand ich schon diese Entstehungsgeschichte sehr interessant, dass damals so ein Tohuwabohu gemacht wird und auf der DVD sind halt so, bei den Extras ist halt nochmal erklärt mit diesem Vorwurf und dass selbst bei der Wiederaufführung, die 10 Jahre später stattfand, dass selbst da so ein bisschen abgeänderte Intro da eingebaut wird und ja, weil sie Angst hatten, die Leute kriegen da noch ein bisschen Zuwachs bei den bösen Buben.
Ja, das wäre heute wirklich nicht mehr vorstellbar in der Form, ne? Also In der Werbung in den USA, da sieht man es ja immer noch,
ja,
dass wirklich bei den absurdesten Sachen steht dann dabei, dass das Stunt-Leute sind und dass man das bitte nicht zu Hause nachprobieren soll.
Passiert teilweise, ja.
Ja, weil es halt immer noch irgendwelche Vollpfosten gibt, die das machen.
Aber im Grunde genommen kannst ja bei jedem Film so eine Fehlermeldung, so ein Warnhinweis irgendwie
packen. Eben, das meine ich.
Ob das bei Dumm und Dümmer ist und du schreibst dahin irgendwie, dass man jetzt nicht unbedingt einen vereisten Laternenfall seine Zunge ranhalten soll. Also da kann man ja jetzt überall ansetzen und weißt du, und da irgendwie einen Warnhinweis bringen.
Ich würde es jedem Kind raten, das einmal zu tun.
Unbedingt.
Es ist ein Erlebnis.
Am besten, man bringt diese Warnhinweise während des Films. Einfach so bei den jeweiligen Szenen, so weißt du, dann poppt da so kurz kurz 5 Sekunden so eine Tafel auf, die man sich durchlesen soll. Das wäre ein guter Plan. Also zurück zum Mafia-Film an sich. The Public Enemy kann ich schon mal vorwegnehmen, ist mega gut gealtert.
Mhm.
Und es ist immer noch ein extrem geiler Film. Natürlich ganz anders als heutige Gewohnheiten, wie man sich Filme anguckt. Er ist natürlich, ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Er ist von 1931, aber er ist schon recht gewalttätig und die haben damals auch tatsächlich nicht gespaßt, weil man sieht zum Beispiel, dass echte Maschinengewehre eingesetzt worden sind, weil in Szenen, wo zum Beispiel die bösen Buben gejagt werden und dann so um die Ecke verschwinden, siehst du halt richtig so Kugeln in die Ecke da irgendwie in den Beton reinhauen oder teilweise die Ecke da komplett wegfetzen. Und ich habe auch danach recherchiert und es waren tatsächlich echte Maschinengewehre, mit denen er geschossen worden ist. Also einfach nur, um die Realität des Films so ein bisschen darzustellen. Also da wurde noch richtig Einsatz gezeigt.
Ja, da hätte die SAG heute wahrscheinlich auch was dagegen.
Definitiv. Also
wenn
die Versicherung anfangen. Für den Hauptdarsteller in dem Film würde ich mal gerne, also die Versicherungssumme würde ich mal gerne wissen.
Ja, ja, eben.
Wenn es heute noch so gestaltet wird. Aber
abgefahren, aber cool.
Also der Film hat schon, rein von der Filmhistorie hat er extreme Maßstäbe gesetzt. James Cagney zum Beispiel, damals war ja in den 30er Jahren, in einem Interview hat Martin Scorsese das auch gesagt, war ja gang und gäbe, dass man zum Beispiel langsam redet und deutlich die Sätze ausspricht und diese Sätze so extrem krass betont. Und James Cagney hat von vornherein in diesem Film angefangen zu nuscheln und hat halt geredet wie so ein Hoodlum, wie so ein Gangster.
Ja.
Und hat da total schnell geredet, hat halt Sachen verschluckt und hat halt komplett entgegen der Zeit, hat halt irgendwie in seiner Rolle ist er komplett aufgegangen und hat da total genuschelt und mega schnell gelabert. So. Also allein schon das sind so Sachen, wo halt so ein bisschen komplett alles, was so die Vorgaben war, in den Wind geschlagen hat. Es gab zum Beispiel eine legendäre Szene an diesem Tisch, wo seine Frau, mit der er irgendwie am Tisch sitzt, ihm so auf den Sack ging, dass er eine Grapefruit genommen hat, die irgendwie neben ihm saß und ihr so diese Grapefruit ins Gesicht geklatscht hat. Und diese Szene ist so hängen geblieben bei den Leuten, dass immer wenn er irgendwo in einem Restaurant saß, haben ihm die Leute irgendwelche Grapefruits an den Tisch geschickt. Und er hat sie dann gegessen, so weißt du. Er hat die Grapefruits halt einfach gegessen, weil er Grapefruits halt mochte. Aber das ist zum Beispiel eine Szene, die ist sehr, sehr legendär gewesen und die stand zum Beispiel nicht im Drehbuch. Sondern,
ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem sehr improvisierten Moment.
Das war eine improvisierte Geschichte. Also die Legende besagt, dass er das gar nicht irgendwie für den Film benutzen wollte, sondern er wollte einfach nur die Filmcrew ein bisschen zum Lachen bringen oder irgendwie durcheinander bringen mit dem Moment. Auf jeden Fall ist sie im Film gelandet, also man weiß nicht so sicher, war es von ihm geplant als unbeabsichtigter Moment oder war es einfach nur ein Witz, um die Crew zum Lachen. Da teilt sich so ein bisschen die Meinung, so die Legenden. Weil
ja, es lässt sich wieder nicht vermeiden, dass man sich vorstellt, wie das heute ankommen würde.
Richtig,
wenn auch man das seiner Kollegin einfach mal eine Grapefruit an den Kopf wirft.
Wann hat andere
weil
Zeiten?
Man ja schließlich die Leute unterhalten möchte.
Das ist richtig, aber waren andere Zeiten. Was soll man sagen, ja. 1931, da wurde noch mit richtigen Maschinengewehrkugeln geschossen und
die Kollegin hat auch mal eine Grapefruit an den Kopf gekriegt.
Die Kollegin hat dann auch schon mal eine Grapefruit an den Kopf gekriegt, richtig.
Ja.
Sei froh, dass er keine Melone gegessen hat, ja. Das wäre auf jeden Fall um einiges größer gewesen. Was für ein schlechter Karl.
Aber wirklich.
Is everything okay? You know, with your brain.
Okay, das war diesmal extra für mich.
Ja, berechtigt.
Aber immer noch ein super Film. Hat bei IMDb kommen 7,7. Ich gebe ihm 8, wow. 8 Punkte. Ich fand ihn sehr unterhaltsam und wie gesagt, ich finde ihn gut gealtet und auch wenn er ein bisschen oldschool ist und so, ist es trotzdem noch ein mega guter Film und hat mega geile Szenen. Also allein schon wie der Oberbösewicht gespielt von James Cagney, wie gesagt, in diesem Laden, in einem Waffenladen sich eine Waffe zulegt. Das ist schon, also mehr will ich dazu nicht verraten, aber das ist schon alleine schon eine legendäre Story oder eine legendäre Szene, die ich halt heute in der Richtung noch nicht so gesehen habe. Also das fand ich schon toll.
Okay.
Hat viele Momente, also ein sehr, sehr charmiger Film und wir haben ja schon mal neulich drüber geredet, dass ja die alten Filme auch so ein bisschen mehr Stil haben und weißt du,
ja.
Die Klamotten, mit denen die rumgelaufen sind, waren ja wirklich die Klamotten von denen, so weißt du. Also,
ja, klar.
Was ich jetzt ein bisschen komisch fand, also spielt sich natürlich auch so als Jugendlicher, wo er so ein bisschen so, wie jeder Gangsterfilm, wo er so ein bisschen anfängt, so ein bisschen krumme Dinger zu drehen.
Okay.
Und da wirkt er schon nicht so wie 18, also er wirkte schon so zwischen 30 und 40. Und nur weil er jetzt andere Klamotten anhat, denkt man jetzt nicht, okay, der Typ ist in der Schule, so weißt du.
Okay,
also verstehe. Das war halt so ein bisschen oldschool, aber wenn man darüber hinwegsehen kann und wie gesagt, man darf nicht vergessen, der Film ist 90 Jahre alt, dann wird man seinen Spaß haben.
Ich meine, wenn der heute noch funktioniert, dann muss ja schon eine Menge richtig gelaufen sein.
Man muss definitiv einen Fehler haben für alte Filme. Es gibt ja Leute, die sagen, oh nee, alles, was so vor Free Willy passiert ist, wollen wir nicht.
Ja.
Aber für diejenigen, die auch mal offen sind für alte Filme und was Tony Soprano mag, kann ja grundsätzlich nicht so schlecht sein.
Ach so, von dem Ansatz. Ja.
Aber don't try this at home, auch was Tony Soprano gemacht hat, ja? Don't do it, Kinder.
Haben wir jetzt auch einen Bildungsauftrag?
Jetzt haben wir auch einen Bildungsauftrag, ja.
Und bitte nicht.
Okay, dann lassen wir das. Wir sind ja explicit, also insofern.
Eben, siehst du.
Wir können ja auf alles scheißen.
Ganz großzügig haben wir einfach mal angewählt, dass wir hier freizügig sprechen.
Ja.
Und deswegen.
Haben wir auch keinen Bildungsauftrag.
Nö. Und wenn ihr keine 18 seid und dann Probleme bekommt, dann haben wir eh nichts mit zu tun.
So sieht's aus.
Haben wir so oder so nicht.
Also, wenn ihr Bock habt, geht in den nächsten Späti, räumt ihn aus, raubt ihn aus, macht, was ihr wollt. Wir sind cool damit.
Wunderbar. Das ist fast eine gute Überleitung zu meinem nächsten Ding. Aber
lass hören.
Fast. Naja, weil es im weitesten Sinne auch um Kinder geht, die eigentlich was lernen sollten, aber dann irgendeinen Scheiß machen.
Okay.
Und zwar habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren eine NBC-Serie gesehen. Das ist eine Comedy.
NBC. Okay, das war eine Anspielung.
Passt jetzt an NBC nicht?
NBC. Okay, du hast Private Parts offensichtlich nicht gesehen.
Nein.
Oh mein Gott.
Okay, jetzt werde ich hier schon wieder schlecht gedisst, weil ich irgendeine Serie nicht gesehen habe, oder was?
Du wirst nicht gedisst von mir, aber... Shut up, stupid! Bisschen gedisst. Bei Private Parts geht es ja um Howard Stern und Paul Giamatti spielt diesen Rundfunktypen von NBC, der ihm versucht hat mitzugeben, dass er unbedingt das Wort NBC sagen muss.
Ah, okay.
Und hat es aber so NBC betont und dann hat Howard Stern natürlich auch... als Protestaktion hat er das immer NBC gesagt. NBC. Und wenn ich NBC höre, dann höre ich nicht NBC in normalem Wortlaut.
Ich merke schon, ja.
Ich höre NBC.
Willst du es nochmal ein paar Mal raushauen, dass du es aus dem System hast? So, dann kann ich weitermachen.
Wir nehmen das nächste Mal als Jingle und dann muss ich mir nicht den Mund vor sich reden.
Sehr schön.
NBC.
Ja, also es ist eine NBC-Serie.
Fahre fort.
Werde ich tun. Und sie heißt, wie gesagt, AP Bio. Sagt dir nichts. Ich sehe schon. Fragender Blick. Da habe ich jetzt eben gerade die zweite Staffel gesehen, beziehungsweise bin dabei, gegen Ende. Und 2018 kam die erste. Und ich war anfangs so ein bisschen skeptisch. Also prinzipiell versuche ich mir viele Comedies anzugucken, weil halt, ne, neues Material und potenziell lustig.
Aber die Quote eher mau, oder? Bei Comedies. Kann man schon so sagen. Oder findest du
es? Nein, in den letzten Jahren kam einiges wirklich Gutes im Comedy-Bereich.
Okay.
Ja. Doch, wirklich, einiges.
Das ist Geschmackssache, wie einfach man gestrickt ist. So, ich persönlich muss tatsächlich eine Menge sehen, um einiges lustig zu finden davon. Also,
ja?
Also sei es Filme oder Serien, aber gut.
Okay, okay. Also, um es vorne wegzunehmen, die Serie ist wahrscheinlich, mit der wird jetzt niemand neu auf die Welt kommen. Aber ich habe sie irgendwie lieben gelernt, weil sie dann doch wie viele Serien mit Charakteren daherkommt, die schon gut durchdacht sind und in die man sich dann eben irgendwann verliebt hat. So. Außerdem spielen da auch Leute mit, die du kennst. So, deswegen ist es für dich vielleicht auch nicht ganz uninteressant. So.
Leute, die ich jetzt privat kenne, oder?
Ja, ausschließlich. Spast.
Man wird ja wohl mal nachfragen dürfen.
Ja, natürlich. Der Moment, wo ich über eine Serie rede, wo Leute mitspielen, die du privat kennst, das werden wir ganz weit ausbreiten und vorbereiten und das wirst du mitbekommen. Okay?
Okay, 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 Boss.
So, AP Bio steht für Advanced Placement Biology. Ist ein Schulfach in den USA. Kennt man auch aus vielen Filmen, so Highschool-Filmen, wo halt das Ding, wo Frösche seziert werden und so weiter. Ne?
Ja.
So ein weiterführender Biologiekurs, der, glaube ich, im weitesten Sinne auch college-vorbereitend ist. So, und Glenn Howerton, den du bestimmt aus It's Always Sunny in Philadelphia kennst.
Ja, richtig.
Der spielt dort die Hauptrolle.
Passenderweise gerade ein T-Shirt an, ja.
Siehst du?
Falls du nicht gesehen hast.
Also ja, habe ich gesehen.
Nice Überleitung auf
jeden Fall. Ich sag doch, deswegen, es war ansatzweise eine gute Überleitung.
Das wirst du schwer toppen können in den nächsten 100 Jahren.
So, jedenfalls spielt Glenn Howerton dort die Hauptrolle namens Jack Griffin. Und der ist Harvard-Professor, Philosophie-Professor und verliert seinen Job in Harvard gegen seinen Erzrivalen, der aber eigentlich total nett zu ihm ist, aber mit dem hat er halt so von Grund auf ein Problem, weil der schlicht erfolgreicher ist als er. Mhm. Und also muss er zurück in den Ort, wo seine Mutter gelebt hat, die zwischenzeitlich verstorben ist, um dort an einer Highschool eben AP Bio zu unterrichten. Quasi übergangsweise. Ne? Das soll so eine Notlösung sein und darum geht es in der Serie. Er ist also als genervter Philosophieprofessor aus Harvard an dieser kleinen Highschool in Toledo, Ohio und soll dort ein Fach unterrichten, auf das er gar keinen Bock hat. So, weil er aber diesen Rivalen hat, geht es eigentlich in der ganzen Serie nur darum, dass er eben nicht Biologie unterrichtet, sondern seine Schüler dazu benutzt, um diesem Rivalen irgendwie, naja, den halt zu Fall zu bringen im weitesten Sinne.
Ah ja.
Und das wird episodisch erzählt und ist einigermaßen witzig tatsächlich. Also ist
einigermaßen witzig.
Naja, wie du gerade schon gesagt hast, ne, so witzig ist, wir haben es letztes Mal, glaube ich, ganz gut etabliert, dass für mich schon so das obere Ende irgendwo bei Anchorman ist. Da ist ja nach unten viel Platz. Also ich finde vieles lustig tatsächlich. Und deswegen ja, sage ich einigermaßen, weil ich weiß, dass das totale Geschmackssache ist. Das ist nicht jedermanns Humor garantiert. Aber ich finde so die einzelnen Bausteine, die haben echt Potenzial. Und da sind, wie gesagt, ein paar Charaktere dabei, die es echt lustig machen. Primär also die Hauptrollen, wie gesagt, Glenn Howerton. Der Schuldirektor wird gespielt von Patton Oswalt.
Ach, da ist er wieder.
Mal wieder.
Spence von King of Queens, ja, genau. Für die es nicht mitbekommen haben.
Oder okay. Happy. Aus Happy.
Oder Happy, genau. Aber da ja nur die Stimme, soweit ich das richtig mitbekomme.
Ja. Okay. So, und dann haben wir noch Paula Pell. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die kannte ich davor nicht, zumindest nicht bewusst. Also im Nachhinein, als ich nachgeguckt habe, was sie davor gemacht hat, war da so, ah, okay, klar, da habe ich die schon mal gesehen. Die war ewig bei Saturday Night Live.
Klingelnichts habe ich aber auch sehr wenig von gesehen.
Okay, also die, zum einen war die lange Autorin und dann hat sie da aber eben, war sie auch lange im Hauptcast, also von 95 bis 2013, was schon, aber eben immer nur so als so ganz kleine Minirolle immer
sporadisch.
Dann der nervige Gast im Publikum und sowas. Aber hat eben auch lange für die geschrieben und ist jetzt, zuletzt war sie in Love von Netflix. Ja. Und in 30 Rock hat sie auch eine kleine Rolle gespielt, deswegen, also die ist nicht unbekannt, vor allem eben als Autorin, und die ist, finde ich, auch eine große Bereicherung für die Serie, weil die dort halt diese Assistentin von Patton Oswalt, dem Schuldirektor, spielt und dermaßen drüber ist, dass es einfach wirklich sehr, sehr lustig ist.
Also 30 Rock hätte ich mir denken können, weil die ganze Saturday Night Live-Besetzung hat da schon eben mal irgendwie mitgewirkt und die Serie habe ich komplett gesehen, also ist sie mir sicher irgendwo mal über den Weg gelaufen.
So, und fandst du 30 Rock lustig?
Ich fand 30 Rock sehr lustig.
Sehr lustig.
Naja, jetzt kein Anchorman lustig, aber schon
ja, okay,
witzig und kreativ und lustig. Ja,
das fand ich auch. So. Ja. Und also 30 Rock, doch, fand ich auch sehr lustig.
Ja, und jetzt haben wir keine Tuba, weil wir uns jetzt einig sind, ja.
Ja, scheiße.
Ja. Da kann man auch mal hier eine Tuba in die Ecke stellen dafür, Freundchen. Also wir diskutieren noch darüber.
Ja, wir werden, die Tuba, früher oder später wird sie ihren Weg hierhin finden.
Ich will nur die Beispiele nennen, wo wir sie eingesetzt hätten.
Ja. Bei den Schülern sind natürlich überwiegend unbekannte Leute dabei. Eine möchte ich hervorheben, weil ich die in der Rolle einfach sensationell finde. Die Figur heißt Heather. Mhm. Und das müsst ihr gesehen haben, das ist schwer zu beschreiben. Jedenfalls möchte ich die Schauspielerin einfach hervorheben, weil sie Allison Ashley Arm heißt. Und die hat mit 4 Jahren schon angefangen. Oh. Nicht, dass man das großartig sieht jetzt, weil sie spielerisch da auf ihre Kosten kommt, aber ich meine, die hat jetzt schon 38 IMDb-Credits.
Das kann sich sehen lassen.
Und die spielt eine in Highschool. Glaubwürdig. Also das ist schon, das ist krass. Die hat echt schon eine Menge gemacht. Und wie gesagt, ich finde die Serie, sie ist für mich auch so ein Highlight in der Serie, weil sie eben ziemlich rough ist dafür, dass sie als so dünnes, bebrilltes Mädchen daherkommt. Die Serie ist in vielen Bereichen konventionell, aber eben manchmal geht die so ein bisschen drüber, was ich sehr mutig finde. Und deswegen will ich die auch empfehlen. Also ich habe jetzt die 2. Staffel, wie gesagt, gesehen und bin Fan.
Hört sich nicht schlecht an. Wobei man fast sagen würde, also jetzt rein von der Handlung, wenn man jetzt diesen Comedy-Faktor mit rausnimmt, hört sich ein bisschen an wie so ein Schullehrer geht jetzt aufs Land und wird irgendwie versetzt, strafversetzt auf so eine Schule, wo er dann so ein bisschen so die Moral lernt und so ein bisschen besserer Mensch wird. Also könnte auch ein Drama sein, so von der Handlung, was man schon irgendwie 20 Mal gesehen hat. So ein bisschen die Rahmenhandlung.
Ja, wobei eben dieses geläutert werden, ne, dass er zum besseren Mensch wird, das passiert wenig bis gar nicht, weil er wirklich so eine hohe Meinung von sich selbst hat, weil er schließlich Harvard-Philosophie-Professor ist.
Er bleibt dann tatsächlich auf seinem hohen Ross.
Niemand in Toledo kann auch nur annähernd das, was er kann, ne, aus seiner Sicht. Das sind ja alle nichts wert. So, deswegen kommt er von diesem hohen Ross nie wirklich runter. So, das, also selbst jetzt, im Ende der 2. Staffel, da gibt es langsam mal so den ein oder anderen Moment, wo er schon realisiert, dass er halt nicht uneingeschränkt der Tollste ist. So.
Okay.
Aber das meine ich ja, diese Horizontale, die da im Hintergrund erzählt wird, die ist relativ klein und geht auch langsam vorwärts. Es geht schon primär eben um den Scheiß, den er seine Schüler machen lässt.
Ist ja ein bisschen wie mein Kumpel Lee beim Podcast, ja. Der kommt ja auch selten von seinem hohen Ross auf jeden Fall runter, wenn er überzeugt ist von etwas.
Ja, ich habe aber leider niemanden, den ich hier rumschicken kann, der meinen Scheiß erledigt. Das wäre es mal.
Das nicht, aber du hast einen, den du auf jeden Fall verbal rumschubsen kannst und das bin ich dann immer in der Rolle.
Ja.
Der arme kleine Guess.
Ich möchte noch was zum Creator sagen. Das ist nämlich Michael Patrick O'Brien.
Who that?
Auch einer von Saturday Night Live. Der hat da auch lange geschrieben. Und witzigerweise ist er tatsächlich in Ohio auf eine Highschool gegangen, in Toledo.
Oh, okay.
Und da gibt es so ein bisschen die Verbindung.
So ein bisschen eigene Erfahrung auch mit reingeflossen, ja.
Meta, schon wieder.
Naja, so halb Meta.
Naja, das ist natürlich nicht Meta.
Das ist jetzt nicht so wirklich Meta.
Nee, aber da gibt es halt die Verbindung zu Toledo, Ohio, deswegen war das wohl der Ort seiner Wahl, ja. Auf Deutsch trägt die Serie mal wieder einen ganz schlimmen Namen. Oha. Die haben natürlich wieder einen tollen Titel gewählt, ne?
Unsere Lieblingsrubrik.
Ja. Du, also wirst nicht drauf kommen. Darfst gerne raten.
Ich fange gar nicht erst an zu raten.
Also wie gesagt, der Glenn Howerton spielt Jack Griffin, deswegen heißt die Serie auf Deutsch Mr. Griffin, kein Bock auf Schule.
Mr. Griffin, kein Bock auf Schule.
Haben sich wirklich wieder richtig
was gedacht. Haben sie alles gegeben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Stark.
Man muss noch dazu sagen, dass die Serie mittlerweile gecancelt wurde.
Ach so, siehst du, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ende Mai haben die leider bekannt gegeben, dass das Thema durch ist.
Es bleibt bei den 2 Staffeln.
Es bleibt also bei den 2 Staffeln, aber ich finde die 2 Staffeln sehenswert.
Das ist ja die Hauptsache.
Und würde es deswegen empfehlen. Also für mich ist die Serie auch über 7 Punkte wert. Ich hätte sogar, doch, ich vergebe 7,5.
7,5?
Ja.
Punkte.
Sezierte Frösche.
Aha, kommen wir der Sache schon näher. Und gehst du mit den 7,5 sezierten Fröschen auch konform mit IMDb oder
weißt du das nicht? IMDb liegt bei 7,2.
7,2,
ich leg da sogar noch einen drauf.
Ach, du legst noch ein bisschen was drauf, jetzt verstehe ich. Das ist natürlich mal eine Ansage.
Ja, also AP Bio, beziehungsweise auf Deutsch, Mr. Griffin, kein Bock auf Schule.
Yeah. Kann man die Serie irgendwo sehen? Hast du das irgendwie rausgefunden?
Konnte ich leider noch nicht rausfinden, nein, aber gehe ich mal schwer von aus. Also wie gesagt,
unsere Leute sind dran, das zu recherchieren. Ja,
wir werden recherchieren, aber ich kann euch höchstens noch ein paar Ausstrahlungsdaten nennen, weil die letzte Staffel war, wie gesagt, letztes Jahr im Oktober. Und dieses Jahr im März kam schon die 2. und damit ist das Thema auch schon wieder durch. Also 10 Folgen jeweils, kann man machen.
Kann man machen und ist ja dann auch, also es hört sich nach einer
13 Folgen jeweils.
Okay, 13 Folgen, wie lange geht immer eine Episode?
Also, halbe Stunde.
Ach so, halbe Stunde, also ja, nicht so eine.
So eine sehr klassische Comedy, was das angeht.
Aber jetzt ohne eingespielte Lacher.
Es ist keine Sitcom.
Das ist,
ist eine sogenannte One-Camera-Comedy.
Okay.
Ja, ja. Nee, also es ist nicht im Studio, sondern im Set gedreht.
Mr. Wikipedia, der Kinopodcast.
Naja, wenn wir jetzt schon anfangen, hier die Comedy-Genres zu unterteilen, ne? Also es ist, wie man das vielleicht von Big Bang Theory kennt, Sitcoms sterben ohnehin aus und das ist keine davon.
Vereinzelt kommt mal eine. Kommt mal noch irgendwo eine Sitcom dazwischen.
Ja, aber überlebt da eine mehr als eine Staffel? Also ich habe in letzter Zeit, wüsste ich nicht was.
Weiß ich nicht. Kimmy Schmidt war, glaube ich, eine Sitcom, wenn ich mich nicht täusche.
Kimmy Schmidt war keine Sitcom.
War es nicht?
Nein, auf gar keinen Fall.
Dann habe ich mir die Lacher von meinen Nachbarn wohl eingebildet.
Wahrscheinlich.
Na gut, kann sein. Vielleicht hast du ab und zu mal auf den Sample-Button gedrückt, als ich die Serie geguckt habe und deswegen habe ich das noch im Ohr.
Ja, ich bin überall, guess.
Ja.
So, dann hau mal raus. Hast du einen neuen Film?
Habe ich. Ich habe noch was. Und zwar habe ich mal eins der 1000 Netflix-Filme abgehakt, die ich irgendwie auf meiner Wunschliste hatte. Oder beziehungsweise nicht auf der Wunschliste, sondern auf der Watchliste. Und die werden ja nicht weniger von Monat zu Monat. Und jetzt habe ich mal einen Film gesehen, der schon eine ganze Weile da drauf ist. Mhm. Der ist von 2016. Heißt auf Deutsch Umweg nach Hause. Wurde übersetzt aus dem Original und da heißt er The Fundamentals of Caring.
Of Caring.
The Fundamentals of Caring wurde übersetzt mit Umzug nach Hause. Aber wir wollen jetzt nicht wieder über die Übersetzung herziehen.
Nee, ich habe mich, bin mir nicht sicher, ob ich akustisch das englische Wort richtig verstanden habe. Also Caring im Sinne
caring
von
wie,
sich kümmern.
Genau, sich kümmern und genau, sich sorgen. Mhm. Der Film ist von 2016.
Ja.
Wartet in der Hauptrolle mit Craig Roberts auf. Craig Roberts ist der junge Bursche, der die Hauptrolle in einer auch sehr empfehlenswerten Amazon-Serie spielt, die man streamen kann, und zwar Red Oaks. Hast du Red Oaks mal gesehen?
Nee, beides nicht gesehen.
Red Oaks ist, kann man hier auch nochmal sehr lobend erwähnen, ist eine super Serie, die so ein bisschen 80er-Jahre-Touch hat, die auch sehr witzig, kurzweilig ist.
War das eine Comedy?
Es war eine Comedy. Es war so ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Comedy und so ein bisschen mit dem 80er-Jahre-Touch, aber sehr, sehr gut.
Okay.
Und Craig Roberts hat da auf jeden Fall die Hauptrolle gespielt und die mochte ich sehr gerne. Mhm. Das war eine der ersten Serien, die ich, glaube ich, irgendwie, als ich mit diesem Streaming angefangen habe, überhaupt geguckt habe, so die erste Staffel. Und dann haben sie noch 2 Staffeln nachgelegt. Also. Und der Hauptdarsteller aus der Serie, Craig Roberts, spielt auch die Hauptrolle in Umweg nach Hause. Die 2. Hauptrolle ist Paul Rudd, den ja viele von Ant-Man kennen und aus dem Avengers-Universum und aus diversen anderen Filmen.
Ja.
Der spielt da auch noch mit. Und also genretechnisch würde ich ihn unter Road-Movies packen. Mhm. Hatte seine Premiere 2016 in Sundance, der Film.
Okay.
Und Road-Movies sind ja Filme, die wo die Protagonisten halt viel unterwegs sind. Selena Gomez gesellt sich übrigens auch noch zu der illustren Truppe dazu im Laufe des Films.
Ist die das eine Bereicherung? Oder?
Die kennt man auch. Naja, schauspielerisch ist es jetzt nicht unbedingt eine Bereicherung, aber
deswegen die Frage.
Vielleicht optisch für manch einen. Für andere wiederum nicht.
Ja.
Okay, du hast von Umweg nach Hause also noch nichts gehört.
Ich bin mir gerade nicht sicher, tatsächlich. Aber gesehen habe ich ihn auf keinen Fall.
Okay.
Weil das ist eine Netflix-eigene Produktion?
Ja, die boykottierst du ja immer meistens, oder?
Nee, immer meistens, du bist lustig. Nee, ich finde einfach, dass Netflix-Filme, dass da zu viele kommen. Ich finde, es ist in der Summe einfach zu viel und dadurch leider auch zu wenig auffällig Gutes dabei. Ne? Also die sind, ja, da sind viele dabei, die man sich angucken kann, aber da sind wenige dabei, die so krass rausstechen, finde ich.
Aber du suchst ja jetzt letztendlich, also wenn du jetzt in der Videothek bist, beschwerst du dich ja nicht, dass hier zu viele Filme stehen, sondern du suchst ja die aus, die du letztendlich gucken willst, wo du sagst, die Story interessiert mich, der Trailer war gut oder die Schauspieler will ich jetzt sehen. Also die Kritik kann ja nicht sein, dass Netflix zu viele Filme hat oder zu viele Produktionen.
Zu viele durchschnittliche Filme, doch.
Ach, zu viele durchschnittliche? Ja, da musst du dir halt die aussuchen, die nicht durchschnittlich sind.
Naja, und warum lässt man ja nicht gleich die durchschnittlichen weg und macht nur geile? Also weil ist klar, dass das im Ansatz jeder probiert, aber... Du weißt, was ich meine.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß nur nicht, warum es direkt jetzt auf Netflix bezogen ist. Weil
es da in der Summe für mich so ist.
Na, in der Summe kannst du, glaube ich, auch die Kinofilme nehmen und da sind auch nicht alle gut.
Naja, aber das sind halt im Vergleich jetzt, wenn du es schon unbedingt vergleichen möchtest, sind das halt 30 zu 7.
Die Statistik hast du also aufgestellt jetzt gerade.
Nein, die ist faktisch so. Wenn du jetzt sagst, Netflix haut pro Film, die wollen dieses, nächstes und übernächstes Jahr, glaube ich, 30 Filme pro Jahr raushauen.
Okay.
Gib dir das mal, 30 Filme pro Jahr. Das heißt, du musst mindestens, also ne, musst über 2 Filme jeden Monat gucken. Und
ja, wenn du sie alle sehen willst. Das, ja, ist, ja, das ist ja nicht so, das Beispiel.
Oder, ja, aber wie du schon gesagt hast, die häufen sich dann an und dann musst du irgendwie ausselektieren.
Klar.
So, und das ist doch ein Riesenunterschied, ob du jetzt 7 Kinofilme im Jahr hast oder 30 Netflix-Filme. Was die Auswahl angeht. Und
ja,
das
durchaus. Es ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, ins Kino zu gehen, als sich zu Hause dann Film zu streamen. Also das kommt ja noch dazu. Aber oftmals weiß man ja nicht, ob einem ein Film gefällt, bevor man ihn gesehen hat. Also es hat eigentlich für mich wenig mit der...
Das ist doch bei einem Kinofilm nicht anders.
Ja, aber es hat wenig mit der Plattform zu tun. Also ich differenziere nicht so wie du, dass ich sage, ja, Netflix ist für mich eher so rotes Tuch und Kino nicht.
Für mich ist Netflix kein rotes Tuch. Für mich ist es nur so, wenn in der Summe so viele Filme produziert werden, von denen einfach viele Filme dabei sind, die ich als durchschnittlich bezeichnen würde, bestenfalls, finde ich den Ansatz halt schwierig.
Ist das bei Amazon für dich anders? Oder ist es generell ein Streaming-Problem für dich?
Das ist ja schwer zu sagen. Ich glaube, es ist schon ein generelles Problem geworden durch die Streaming-Plattform, ja, weil Amazon fährt ja eine ähnliche Strategie. Sie wollen ja genauso viele Filme rausballern und Serien und so weiter. Deswegen, ich glaube nicht, dass es darin liegt, dass man einfach quantitativ mehr macht, sondern es ist schon so, dass die natürlich versuchen, dann die Produktionen auch alle so zu besetzen, dass sie eben nach großen Kinoproduktionen aussehen. Also oftmals steckt da ja auch entsprechend viel Geld drin. Nur sie werden einfach wirklich am Fließband produziert und oftmals sehen sie dann für mich halt eben auch genauso aus und sind vor allem, was die Erzählstruktur und so weiter angeht, eben auch genau das, Fließbandarbeit.
Du hast jetzt noch keinen guten Film auf Netflix gesehen, wo du sagst, das ist jetzt eine Netflix-Produktion, die mir selber gefällt?
Also es gibt noch ein paar, die ausstehen, die ich sehen möchte, so, die ich noch nicht gesehen habe, aber von den Netflix-Filmen, die ich bisher gesehen oder zumindest reingeguckt habe.
Es war ja einfach mal auch ein Oscar-Kandidat dazwischen, ja.
Ja, den würde ich mal außen vor nehmen, weil ich glaube, da war das Modell nämlich genau das, aber das ist ein anderes Thema, den ich im Übrigen noch nicht gesehen habe. Du sprichst von Roma, ne? Oder worum geht's dir jetzt? Sondern?
Ich spreche von Daredevil. Ja, natürlich, es geht um Roma.
Ja, das
wäre. Es gibt nur einen Oscar-Kandidaten, der irgendwie von Netflix produziert worden ist, der irgendwie im Oscar-Rennen drin war. Also, das ist ja der einzige.
Okay. Gut.
Ich wollte jetzt nicht deine Rolle übernehmen, Entschuldigung.
Ist doch alles fein. Es gibt hier keine klassische Rollenverteilung.
Normalerweise bin ich doch die Frau. Aber gut, alter Netflix-Hater.
So, ich muss nochmal hier raufhauen.
I hate you, not joking.
Not joking.
Ja.
Ich wollte mal ein bisschen über die Story, auf die Story eingehen.
Genau, wir gehen jetzt nicht weiter auf Netflix und seine Filme ein. Du erzählst jetzt mal von dem Film.
Wir kommen sicher früher oder später wieder darauf zurück, zwangsläufig. Aber es sind schon noch immer noch ein paar Filme auf meiner Wunschliste, die ich mir gerne angucken will und wo ich mich selber überzeugen will, gefallen die mir oder gefallen die mir nicht.
Ja, also, geht mir ja genauso.
Unabhängig von der Plattform, wie man die Filme oder wo man die Filme sieht. Was ganz interessant ist in der Rollenbesetzung, die Rolle von Craig Roberts, für die Rolle hat sich Timothy Chalamet beworben, der auch ausgenominiert war für Call Me By Your Name, und der ein sehr talentierter Schauspieler ist, und der wurde tatsächlich abgelehnt. Und den wollten sie nicht, obwohl er unbedingt die Rolle spielen wollte.
Ach, er wollte sie spielen und sie wollten ihn nicht.
Die wollten ihn nicht.
Verrückt. Ja, aber das ist, er ist wirklich, also mal kurz muss ich einwerfen, ich finde den unfassbar talentiert.
Er ist sehr grandios, ja.
Also vor allem nicht nur schauspielerisch, ne, was der alles kann. Allein was du bei in Call Me By Your Name von dem siehst,
ja,
ist unglaublich.
Aber es ist natürlich auch zu einer, also 2016 war natürlich eine Phase, wo er noch nicht diese ganzen anspruchsvollen Filme gedreht hat, wo er letztendlich so durchgestartet ist. Man kannte ihn damals vielleicht so als Präsidentensohn aus Homeland.
Mhm.
Und da war er, da hat er jetzt nicht so eine Rolle gehabt, wo man jetzt sagt, Alter, dieser Typ wird mal den Abraham Lincoln spielen, so weißt du, ja, in einer Oscar-Rolle in 20 Jahren, sondern also jetzt ist er mittlerweile angewachsen zu einem richtig krassen Talent.
Ja, 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 eben.
Ja, und der wurde damals abgelehnt.
Hm.
Die Hauptrolle hat eine Krankheit, die nennt sich Muskeldystrophie Duchenne. Das ist eine Lähmung der Becken- und Oberschenkelmuskulatur und trifft auf, also jetzt so, was die Wahrscheinlichkeit angeht, hat einer von 5000 hat diese Krankheit.
Das ist gar nicht so wenig.
Das ist gar nicht mal wenig, ja. Und um diese Muskeldystopie Duchenne handelt halt der Film. Der Bursche ist halt an einen Rollstuhl gefesselt, kann sich halt selber nicht bewegen, kann sich selber nicht ankleiden. Paul Rudd spielt halt so ein bisschen den so ein Scheidungskind, was sich halt so ein bisschen ablenken will und den Jungen unter seine Fittiche nimmt und sich praktisch als Pfleger bewirbt.
Mhm.
Das Interessante, warum dieser Film dann zum Roadmovie mutiert ist, ist, dass dieser Bursche im Rollstuhl irgendwann mal so die unwichtigsten Sehenswürdigkeiten Amerikas irgendwie auf einer Landkarte angekreuzt hat. Also zum Beispiel der tiefste Brunnen Amerikas, also die tiefste Grube, dann irgendwie das größte Baguettebrot in Amerika, was irgendwo im Museum steht. Und dann machen die sich halt auf, um so ein bisschen, dass er so ein bisschen diese Orte besucht. Ja, und er spielt praktisch diesen Jungen in diesem Rollstuhl, der halt schon die Arme bewegen kann und so ein bisschen den Kopf drehen kann, also jetzt nicht komplett gelähmt ist, aber unterhalb der Hüfte ist halt problematisch, da braucht er halt Hilfe. Auch eine Rolle, wo man sich Timothée Chalamet auf jeden Fall so als Multitalent durchaus drin vorstellen könnte.
Ja.
Also er hat es gut gemacht, ich will es jetzt nicht groß in die Länge ziehen, ich will auch nicht zu viel über die Handlung verraten. Wir wollen ja auch, wenn wir über Filme reden, jetzt nicht zu sehr jetzt irgendwie eins zu eins die Handlung verraten und da jetzt komplett die Story auseinandernehmen. Es ist ein Roadmovie, er ist ganz nett. Man kann ihn sich angucken. Der hat bei IMDb ganze 7,3 Punkte, was ich jetzt nicht schlecht finde.
Nee,
also 7,3 ist grundsätzlich eine solide Bewertung.
Ja.
Ganz so hoch hätte ich ihn jetzt nicht angesetzt. Ich finde ihn halt sehr voraussehbar und halt so ein bisschen, ja, wie Roadmovies halt so dargestellt werden, halt so ein bisschen so die Läuterung,
ja, aber die siehst Annäherung du, das, der beiden. Das ist nämlich genau das Ding. Und das kann man natürlich nicht auf den Verleih schieben, aber ich glaube, das ist dann doch, also irgendwo muss es ja mit einer Lustlosigkeit oder Lieblosigkeit oder was auch immer zu tun haben. Aber in dem Moment, wo du mir erzählst, was in dem Film passiert, glaube ich schon zu wissen, wie der ausgeht.
Wusste ich doch, dass der jetzt ein Told You So kam.
Ja, nee, aber ist, weißt du, ich meine, du ich erzählst schon die Handlung und natürlich haben die dann unterwegs erstmal ein bisschen Spaß und dann gibt es natürlich ein Problem und dann haben die in ja, ihrer klar. Beziehung ein Problem und hinterher sind alle geläutert und die besseren Menschen.
Spoiler-Triangel, hallo? Ich weiß schon, was du meinst, aber ja. Es hat aber nichts mit der Plattform Netflix zu tun.
Wenn ich mir jetzt, das habe ich doch eingangs gesagt, das
genau.
ist komplett losgelöst jetzt von wer das Ding produziert hat.
Genau,
aber,
mag sein.
Ja, aber warum produziert man denn solche Filme, wo jeder schon im Ansatz merkt, so geht das Ding aus?
Das, naja gut, okay. Weiß nicht, ob du jetzt der Produktion da irgendwie einen Strick draus drehen musst. Also der Film hat ja wahrscheinlich dann seine Fans und seine Leute, die ihn dann gut finden oder die vielleicht diese Art von Film noch nicht so in der Art gesehen haben.
Das wirst du nie wissen. Also erstmal, solange Netflix mit Zahlen so spärlich umgeht, wie immer noch jetzt so, werden wir nicht wissen, ob sich den Film überhaupt jemand außer dir angeguckt hat.
Vielleicht bin ich tatsächlich der Einzige.
Also du hast da unter Umständen bis zu deinem sehr exklusiven Verein.
Aber woher kommen diese 7,3 Bewertungen bei IMDb kommen? Weil ich habe sie nicht abgegeben.
Nee, aber du kannst gucken, wie viele Leute da abgestimmt haben.
Ja, ist schon
und
klar,
wer weiß, vielleicht haben 100 Leute abgestimmt, Hälfte davon Cast und Crew. Und dann hast du deine Bewertung. Also das muss ja
als wir wetten, dass es mehr als 100 waren.
Natürlich waren es mehr als 100. Ist ja schließlich Netflix.
Schisser.
Nein, da braucht man nicht wetten, da braucht man also...
Schisser.
Blöder Hater.
Einfach chicken.
So, noch schon wieder.
Pass I auf. Hate you, not joking.
Ja, wollte ich gerade drücken.
Ein paar Mal zum Einsatz, ey.
The Fundamentals of Caring, okay. Also,
wie hieß er noch auf Deutsch?
Auf Umweg, Deutsch hieß er Umweg nach Hause.
Umweg nach Hause.
Also wenn man Roadmovies mag, ist er schon ganz nett. Ich gebe 6.
Ganz nett.
Ja, ich gebe 6 Punkte. Also 7,3 bei IMDb ist auf jeden Fall zu hoch. Und 7 wäre auch zu hoch, also ist okay, ist nett. Netflix.
Oh, der war dünn, ey.
Is everything okay? You know, with your brain?
Ja. Yep.
Ernsthaft?
Everything okay.
Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, dass...
5 Euro in die Phrasenkasse?
Ja, wir brauchen eine Wortspielkasse, stimmt.
Eine Wortspiel. Am besten führen wir noch eine Anglizismenkasse ein und...
Und überhaupt.
Und schmeißen immer 1 Euro rein, wenn wir irgendwie ein englisches Wort benutzen. Wie wär's denn damit?
Wir legen hier tierisch drauf, ich sehe das schon.
Ja, es wird auf jeden Fall ein Minusgeschäft.
Oh je, je. Na gut. Kann ich denn jetzt über meine nächste Serie sprechen?
Darfst du gerne machen, du darfst fortfahren.
Juhu.
Was hast du uns mitgebracht?
Pass auf, eine deutsche Serie.
Oha.
Ja. Und das...
Da neige ich schon dazu, auf Durchzug zu schalten.
Ja, siehst du, das ist genau dein Problem.
Das ist genau, ja.
Bevor du dir das nächste Mal so einen vorhersehbaren Film anguckst, guckst du dir diese Serie an. Weil das ist eine echte Empfehlung von mir.
Da hast du aber jetzt hier auf jeden Fall die Messlatte.
Ja, nee, ohne Witz, das ist eine echte Empfehlung von mir. Ich habe die erste Staffel, die wohlgemerkt nur 4 Folgen umfasst, bestimmt 4-mal gesehen.
4-mal?
Ja, 4 Folgen, 1,5 Stunden, das so. Und ich find's wirklich lustig.
Okay.
Die Rede ist von Eichwald MdB.
Auch hier noch nie gehört.
Das ist auch echt, finde ich, super schade bei der Serie, weil die nahezu wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. Da kam die erste Staffel, wie gesagt, 2015 auf ZDF Neo. Und es waren ja...
ZDF Neo, okay.
Ja, und es waren ja nur 4 Episoden, eben 1/2 Stunde. Und damals, das wurde zum ersten Mal am 16. April 2015 ausgestrahlt und dann eben wöchentlich, war relativ schnell durch das Thema. Dann aber eben über die Mediathek verfügbar und so weiter. Und ich habe das damals echt gerne geguckt, weil es geht um Hajo Eichwald, der, für die, die jetzt politisch nicht so interessiert sind, MdB steht für Minister des Bundes und er spielt eben einen Abgeordneten.
Politik und so, ja.
Politik und so. Also es geht tatsächlich um deutsche Politik, aber es ist super lustig. Also es ist eine Comedy. Und Bernhard Schütz spielt diesen Hajo Eichwald. Mhm. Der ist so ein Paradebeispiel von jemand, der in seinem Wahlkreis halt durch sehr viel glückliche Umstände und eigentlich auch durch eine Menge Nichtstun und geschweige denn irgendwie mit Leistung an seinen Job gekommen ist. Das heißt, der sitzt da.
Also eigentlich ein Versager.
Ja, wenn du so willst. Aber es ist schon, also ne, die Charaktere sind gut gezeichnet. Es sind jetzt nicht so komplette Abziehbilder oder irgendwie so Karikaturen, dass du die nicht wirklich greifen kannst, sondern du kennst solche Typen. Mhm. So, der hat natürlich auch ein gutes Herz, aber ist halt wirklich inkompetent.
Ist einer davon im Raum jetzt gerade?
Shut up, stupid!
Okay, erzähl weiter.
Ich spreche die ganze Zeit mit ihm.
Ich fand die gerade richtig gut.
Ja, das hab ich
gemerkt. Wäre ich jetzt auf der Hörerseite, ich würde mich so feiern.
Du würdest dich kaputt lachen, ne?
Ja, ich würde mich
richtig kaputt lachen. Das ist genau mein Humor. Dich selber anhören. So. Jedenfalls Hajo Eichwald, der ist seit 3 Jahrzehnten ist der Mitglied im Deutschen Bundestag, ja. Und hat sich halt schon längst von irgendwelchen Ambitionen und Visionen entfernt und ist halt eigentlich nur noch da. Und die Serie setzt immer wieder da an, wo es halt irgendwie einen kleineren Skandal gibt, weil er wieder irgendeinen Bock geschossen hat oder eben in seinem Umfeld irgendwas passiert ist, was auf ihn zurückfällt.
Okay.
Und es geht also um ihn und sein kleines Büro und seine kleine Entourage beziehungsweise Mitarbeiter in Form von seinem Pressemenschen oder eben der sich um Social Media kümmert und so weiter. Und Sebastian Gruber heißt die Figur, die sich um Social Media kümmert. Gespielt von Leon Ulrich, den kennen vielleicht ein paar Leute aus Er ist wieder da. Also der dreht generell recht viel, so ein Typ Mitte 30. Der spielt das auch ziemlich geil, weil er halt diesen karriereorientierten Typ spielt, der in so einem Büro arbeitet, wo er eigentlich kaum Aufstiegschancen hat, weil er eben für diesen Abgeordneten arbeitet, der es sowieso zu nichts bringen wird. Und deswegen ist Hajo Eichwald eigentlich auch nur die ganze Zeit damit beschäftigt, halt seinen Kopf über Wasser zu halten, kriegt immer wieder auch mal eins auf den Deckel von seiner Chefin, weil halt die Fraktionsvorsitzende, Birgit Hanke, die wird grandios gespielt von Maren Kräumann. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Für mich ist das eine der lustigsten deutschen Schauspielerinnen.
Also die Namen sind alle komplett Neuland für mich, echt? Muss ich zugeben, ja.
Okay, weil ich finde sowohl... Also aber es ist auch dein
Bereich, also ich kenne mich da nicht so gut aus.
Ja, deswegen sage ich, du musst dir, bevor du das nächste Mal so einen Netflix-Film anguckst, guckst du dir definitiv Eichwald MdB an, weil das ist ein Highlight.
Okay.
Ohne Scheiß. Weil zum einen ist es eben, es ist sehr, sehr schön geschrieben, weil du dir einfach diese Figuren recht schnell ergreifen kannst und dann ist es einfach lustig.
Das klingt so ein bisschen wie Stromberg mit Politikern.
Ja, also.
So vom Humor, oder?
Ja,
weil
ja.
Die man haben hat, auch verschiedene Rollen und verschiedene Aufgabenbereiche.
Ja, es hat, also es hat diesen Mockumentary-Stil nicht.
Ne? Okay, jetzt reden wir vom, ja,
also jetzt ist allgemein vom Style, nur, aber. Genau, nur für von was, wenn es um die Machart geht. Aber du kennst Bernhard Schütz als Schauspieler bestimmt, weil der hat auch schon echt viel Hollywood gedreht. Also immer, wenn die irgendwie in Berlin einen Film drehen, dann ist er früher oder später dabei. So bei Sense8 war der dabei. Most Wanted Man hast du wahrscheinlich gesehen mit Philipp Seymour Hoffmann.
Ja, da haben ja einige deutsche, genau, da war, deutsche Fressen mitgespielt, ja. Inklusive Grönemeyer. Den habe ich gesehen, ja.
Und wie bei Berlin Station, da hat er auch mitgemacht. Also wenn du Bernhard Schütz mal googelst, die Fresse kennst du garantiert.
Mag sein.
Und ich hatte dann die Serie für mich so ein bisschen abgehakt, weil das machen deutsche, vor allem kleinere Sender ja auch recht gerne, dass die mal irgendwie eine geile Serie raushauen und dann war's das mit 4 Episoden. Beziehungsweise dann hört man irgendwie ewig nichts mehr und in der Regel passiert dann auch nichts mehr. Und jetzt habe ich durch meine Arbeit als Castingassistent, habe ich bei einem Casting neulich Bernhard Schütz getroffen. Also der wurde von uns gecastet und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, ihm zu sagen, wie geil ich Eichwald MDB fand. Und da hat er mir erzählt, dass da Nachschub kommt. Oh. Dass sie eine zweite Staffel gedreht haben und dann habe ich neulich geguckt und tatsächlich, die ist da kurz mit in der Mediathek.
Weißt du, quasi aus erster Hand.
Aus erster Hand, von Hajo selbst.
Werden es auch wieder 4 Folgen, oder?
Diesmal waren es 6.
Diesmal 6?
Ja.
Wie lange geht denn eine Folge?
Wieder eine halbe Stunde pro Episode.
Okay.
Und wie gesagt, eine echte Empfehlung von mir. Also nur mal für dich als, ne? Zahlen-Fan und so. Nein, das hat mit Laien nichts zu tun, aber wenn du jetzt wieder mal nach IMDb gehst, da hat die Serie eine 7,4.
Ist auch ordentlich.
So, was für eine deutsche Serie auf jeden Fall würde ich als sehr gut bezeichnen.
Jetzt könnte man natürlich dein Beispiel nennen und sagen, vielleicht hast du da gewotet und noch irgendwie sein Cousin und seine Oma und genau. Die Babysitterin von der Family.
Ich habe tatsächlich nicht abgestimmt. Ich frage mich immer, wer macht sowas?
Dann sind es nicht 4 Votings, dann sind es halt nur 3 Stimmen, die da
mitgemacht
haben.
Stimmst du auf IMDb ab?
Nee, habe ich bisher noch nicht.
Ja, siehst du, ich nehme mich auch nicht. Aber nee, auch da, ich weiß nicht, wie viele Leute abgestimmt haben und so weiter, aber ich würde der Serie eine 8,5 geben.
Da hast du noch noch das Däumchen drauf auf der Waage, ja?
Oh ja.
Was die IMDb-Bewertung angeht.
Nee, weil die ist für mich wirklich so, die ist so dermaßen rund, die ist null kurzweilig, wirklich, da passiert die ganze Zeit was mich unterhält.
Also ist sie kurzweilig.
Die
ist null kurzweilig, hast du gesagt. Das ist ja eigentlich das Gegenteil davon.
Ich habe null kurzweilig gesagt? Ja. Nein, entschuldige, natürlich ist sie kurzweilig. Die ist null langweilig.
So. Ah, jetzt wird ein Schuh draus.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Ich war kurz irritiert, Entschuldigung.
Ja, jetzt bin ich irritiert.
Dich als Ausländerkind auf jeden Fall
ja, hast du richtig gemacht.
Sehr gut.
Nein, wirklich, ich finde, die ist extrem unterhaltsam. Der Regisseur ist jetzt auch niemand, den man wirklich kennt. Also ich meine, du hast ja gerade schon offenbart, dass du in Deutschland eh keine Namen kennst, aber der hat immerhin mal einen First Steps Award bekommen und hat in Hof und beim Achtung Berlin Festival in Berlin auch mal einen Preis bekommen für Millionen, den er 2013 gedreht hat. Ah. Den Autor, der hat Sachen geschrieben wie Switch Reloaded und Knallerfrauen und sowas. Nee, Ladykracher. Heute Show. Die Kreumann hat da auch eine eigene Show. Also es sind schon Sachen, die man kennt. Das klingt jetzt okay. Alles erstmal so nach Stuff, wo du denkst, ne, unter Umständen. Aber wie gesagt, Eichwald MDB ist
lohnt sich.
Extrem sehenswert, ja. Finde ich schon.
Klingt ganz interessant. Also, auch für mich wahrscheinlich, der mit Politik nicht viel anfangen kann oder der irgendwie auch nicht so.
Nee, eben, also ich meine, Sachen so wie, ist. Ach, Wieb guckst du auch nicht, ne?
Nee.
Weil es gibt so tatsächlich Leute, die Serien miteinander vergleichen. Das ist noch nicht von der Machart her noch nicht mal so weit hergeholt, finde ich, aber es ist halt natürlich inhaltlich irgendwie.
Nur also da witzige Serien in der Politik spielen, deswegen ist der Vergleich wahrscheinlich.
Ja, und weil es schon so zentral um eine Figur geht und das Büro, was da so dranhängt, ne, also das kann man schon irgendwie vergleichen und auch, dass halt diese Hauptfigur dann immer wieder mit Problemen konfrontiert wird aufgrund ihrer mangelnden Kompetenz, da kann man schon Parallelen sehen, aber ich finde es einigermaßen weit hergeholt, weil es auch allein einfach vom Budget nicht zu vergleichen ist. Ne? Also es sind zwei komplett unterschiedliche Serien. Wie auch immer, Bernhard Schütz war sowohl 2015 als dann auch 2016 für die Rolle mit dem Deutschen Schauspielerpreis, für den Deutschen Schauspielerpreis nominiert. Das ist so unser Pendant vom SAG Award. Mhm. Natürlich leider lange nicht so aussagekräftig, aber
hat er ihn bekommen?
Wir sind in den Kinderschuhen. Nee, war nur nominiert.
Deswegen hast du auch gesagt, er ist nominiert und nicht ausgezeichnet.
Siehst du?
Wer hat ihn denn bekommen? Vielleicht gucke ich mir dann lieber seinen Film an.
Erstens ist Eichwald MDB eine Serie und kein Film. Und zweitens kannst du dir auf jeden Fall, ähnlich wie mit den Oscars,
ja, ja, zum deutschen Wasser übrigens, wo wir gerade bei der deutschen
Lehre sind. Sehr schön. Du kannst dir wirklich bedenkenlos alles angucken, was beim Deutschen Schauspielerpreis nominiert ist. Weil es gibt tatsächlich auch eine Menge deutsche guten Sachen, die du nicht kennst.
Ich bin gespannt, aber ich lasse mich auch gerne davon überzeugen.
Was jedenfalls ganz schön ist bei Eichwald MdB ist, dass er ja eben seit langer Zeit ein Parteimitglied sein soll, was dann eben auch ein Abgeordneter ist und so weiter. Der Name der Partei wird aber nie genannt. Mhm. Ne, die nennen nur seinen Wahlkreis, aus dem er kommt, Bochum 2, und dass er da sehr wenig Stimmen hat und so weiter. Und in welcher Abteilung er zugange ist, aber der Name der Partei wird halt sehr bewusst nie genannt. Deswegen, also die bewegen sich da schon noch auf sicherem Terrain. So.
Woran mich das so ein bisschen erinnert, ist tatsächlich, es gab mal eine sehr, sehr erfolgreiche serbische Serie. Da gab es etliche Folgen von, also da gab es auch 200 Folgen von einem Bürgermeister in einer Kleinstadt.
Okay.
Der auch ziemlich inkompetent war und von einem Fettnäpfchen ins andere getreten ist und die sehr, sehr erfolgreich da war. Und mein Vater hat jede Folge gesuchtet, obwohl keine Toten drin vorgekommen sind, also verhältnismäßig wenig. Das ist ja immer eine Voraussetzung, ob mein Vater jetzt einen Film oder eine Serie guckt, aber hat halt auch viel natürlich Charakter, diesen Jugo-Charakter mit drin, so ja, bestimmte Regionswitze, aber grundsätzlich ging es auch um Politik und um ein bisschen hier Schlitzohrigkeit und ein bisschen Inkompetenz und so in dem Wahlkreis da. Also es ist so ein bisschen, erinnert mich die ganze Handlung daran.
Ja, klingt so.
Ja.
Klingt so, als wäre es recht ähnlich. Wie auch immer, Eichwald MdB kann ich dir empfehlen. Kannst du jetzt in der Mediathek, glaube ich, auch noch die erste Staffel angucken. Die zweite ist auf jeden Fall drin.
Right. Die ist in Arbeit, hast du gesagt.
Nee, die ist schon draußen jetzt. Also bei der zweiten haben sie es eben anders gemacht. Die zweite wurde komplett released auf einmal.
Ach, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, die kommt noch.
Ding. Die ist jetzt draußen.
Okay.
Ja, deswegen habe ich auch hier wieder eine zweite Staffel geguckt.
Was ja das nicht schaden kann.
Heute so ein bisschen Thema. Zweite Staffeln, wie vorhin.
Ja, haben wir uns auch vorhin drüber unterhalten, aber wir finden es halt Blödsinn, dass man eine Serie hat erst rezensiert oder erst darüber spricht, wenn man sie halt komplett gesehen hat. Das würde bedeuten, dass wir bestimmte Serien erst in 10 Jahren besprechen, Punkt 1. Und Punkt 2, man redet ja über die Sachen, die man gerade gesehen hat oder die man irgendwie frisch im Gedächtnis hat. Und wenn der aktuelle Stand irgendwie positiv ist, nachdem man irgendwie in der zweiten Staffel drin ist oder selbst in der ersten oder in der dritten, dann sollte man das äußern. Ich habe ja über Dead to Me habe ich ja in der Pilotfolge geredet, da habe ich ja erst 2 Folgen gesehen. Also trotzdem kann man ja seinen Eindruck irgendwie nach draußen tragen und dann sagen, was man darüber denkt. Und wenn man dann die komplette Staffel gesehen hat oder gar die ganze Serie, dann kann man ja nochmal Revue passieren lassen und sagen, okay, hat die Qualität gehalten oder ist schwächer geworden, etc. etc. Also da sind wir uns einig. Also was Serien angeht, muss man jetzt nicht irgendwie den kompletten Überblick haben, sondern es reicht eigentlich, wenn man die Tendenz hat, ist Potenzial drin. Erste Staffel war gut, zweite Staffel war gut, je nachdem, wo man gerade steht.
Ja. Ja, denke ich auch, zumal es ja sowieso, wie alles jetzt eben auch hier wieder Geschmackssache ist, ne? Trotzdem finde ich bei manchen Serien, wenn man so ein bisschen was drüber hört, auch wenn es sehr subjektiv ist, kann es einem schon eine ganz gute Richtung vorgeben, dass man eben weiß, ah, okay, das klingt nach was, nach meinem Geschmack sein könnte.
Ja.
Oder eben auch nicht. Und also, wenn ihr Serien wie Veep oder selbst West Wing oder Newsroom, dann wird euch Eichwald MdB gefallen.
Diese Serie könnte sie interessieren, wenn sie Fans von...
Genau. Siehst du, wir haben hier unseren eigenen Algorithmus.
Aber hallo.
Ja, deswegen...
Ja, gerade bei Serien, ich meine, Serien sind ja gut, weil man kann halt eine Folge auschecken oder 2 Folgen und gucken, in welche Richtung das Ganze geht oder ob es einen abholt. Das magst du auch so besonders, ja, das Wort, oder?
Ja, vor allem, wenn es eine halbe Stunde lang ist. Also eben, kannst du auf jeden Fall mal reingucken.
Macht gar nichts falsch.
Relativ schnell, ob das was für dich ist oder nicht.
Richtig. Ist halt bei Filmen schwierig so, ist, dass man da irgendwie 40 Minuten guckt und dann sagt, naja, ist nicht meins. Aber bei Serien kann man ja anteasen.
Was ich halt so schade finde, ne, und das ist leider eben auch generell so ein deutsches Problem, musst du mal gucken. Die erste Staffel war 2015 im April.
Da liegt ja schon ein bisschen Zeit dazwischen.
Das ist einfach über 4 Jahre her mit der Ausstrahlung von der zweiten Staffel. Da kannst du nicht erwarten, dass Leute, die erste Staffel mochten, dann überhaupt noch bereit sind, eine zweite Staffel zu gucken. Natürlich gibt es Leute wie mich, ne, die sich dann freuen, oh geil, da ist wieder was gekommen.
Ja.
Aber ich meine, ich hätte das, unter normalen Umständen hätte ich das überhaupt nicht mitbekommen.
Dass
es da eine zweite Staffel gibt. Damit fängt das Problem schon mal an. Und dann, dass die sich so viel Zeit lassen, und ich weiß wirklich, was da alles für Prozesse dran beteiligt sind, dass es überhaupt zustande kommt und dass es dann eben unter Umständen auch so lange dauert, bis es zustande kommt. Aber ist doch ätzend. Du kannst doch als Fan von der Serie
nicht so lange warten lassen.
Vier Jahre später, also was soll denn das?
Naja gut, also ich habe jetzt noch ein schlimmeres Beispiel auf jeden Fall.
Nee, das gibt natürlich, es gibt Unmengen ätzender Beispiele und ich finde aber halt leider in Deutschland haben wir da generell ein Problem, dass eben selten wirklich geguckt wird, gibt es da eine Fanbase und macht es Sinn, da sofort eine zweite Staffel hinterher zu hauen, weil dann einfach immer die Angst vor dem Risiko so riesig ist. Ja. Ne?
Na, organisatorisch ist es auch scheiße für die Zuseher, hast du vollkommen recht, aber wenn man eine Serie gut findet oder wenn man Fan davon ist, dann freut man sich natürlich trotzdem über neuen Stoff,
auch wenn er Jahre später. Habe ich jetzt auch, natürlich, aber es ist halt trotzdem schade einfach für die Serie, weil du hast natürlich sämtliche Leute verloren in den 4 Jahren, die es für eine zweite Staffel gebraucht hat. Halbe Fanbase ist tot, hallo?
In 4 Jahren, alle tot.
Der durchschnittliche ZDF-Zuschauer ist 60 plus, Alter, irgendwie 66.
Ja klar, die sind alle, die bekommen die zweite Staffel nicht mehr mit.
Ja, eben.
Ist natürlich schade.
So, ich bin wahrscheinlich der jüngste Fan.
Mag sein. Okay.
Ja, so viel dazu. Nochmals, Eichwald MDB, für mich wirklich eine 8,5. Guckt sie euch an.
Eichwald MDB, interessant. ZDF Neo.
Do it.
Eid.
So, nächstes Ding von dir. Ich bin gespannt.
Wenn wir jetzt gerade schon davon geredet haben, dass die Fans in der Zwischenzeit gestorben sind, dann wird bei meinem Beispiel auf jeden Fall die Sterbensrate noch um einiges höher sein. Weil ich rede von einer Serie, die in den 90ern ihren Ursprung hatte.
Okay.
Und wenn wir hier eine Lanze brechen, wenn ich die Serie erwähne, dann weiß man schon, okay, mögen die Leute die Serie oder mögen die Leute es nicht. Ich will mal über Akte X reden, über die X-Files.
Okay.
Die X-Files haben ja eine 10. und eine 11. Season gekriegt. Das waren ja so ein bisschen so die nachproduzierten Serien der letzten Jahre, nachdem irgendwie fast 20 Jahre Pause waren. Und es wurden ja einige Serien wiederbelebt und Akte X gehört da dazu. Und der Hype im Vorfeld war ja sehr, sehr groß, dass eine neue Staffel kommt und dass wieder die gleichen Charaktere irgendwie mitspielen. Und
haben sie groß aufgezogen.
Genau, ja. Es war groß aufgezogen und viele haben die Sachen geteilt und haben sich gefreut. Und okay, und hier sind die ersten Bilder aus der Serie und aus dem Film. Und dann, letztendlich sind ja jetzt Season 10 und Season 11 sind ja raus, wundere ich mich doch darüber, dass man so wenig hört. Also in Sachen Feedback oder in Sachen, okay, jetzt gibt's die Serie und jetzt redet irgendwie keiner mehr drüber. Das fand ich halt komisch, deswegen will ich jetzt mal eine Lanze brechen für die X-Files.
Okay, also ich bilde mir ein, dass das mit den Quoten zu tun hatte, dass sie halt schlichtweg gefloppt ist.
Die Quoten waren scheiße?
Ja.
Ich weiß nicht, also in der Hinsicht kann ich dir, habe ich jetzt null Infos, aber...
Also das hatte ich damals mitbekommen, als es eben an die neue Staffel ging, diese Art Reboot oder wie auch immer man das nennen möchte bei sowas. Da waren, in den ersten Monaten waren die Quoten richtig scheiße, ja.
Ich weiß auch, dass bei Teilen der Fanbase auf jeden Fall auch die Neuauflage nicht gut angekommen ist. Also da wurde eine Menge kritisiert und da war schon ein bisschen Shitstorm unterwegs. Hast du denn die X-Files jemals gesehen? Also sei es damals oder sei es irgendwie?
Ich habe damals vereinzelt mal eine Folge gesehen.
Aber nicht so, dass du sie jetzt groß verfolgt hast?
Nee, nie so, dass ich da groß irgendwelche Zusammenhänge kapiert hätte oder dass ich da irgendwie aufgesprungen bin und Fan wurde oder so, hängen geblieben bin, null.
Naja, doch, hängen geblieben schon, aber halt kein Fan, sagst du.
Zumindest nicht auf der Serie hängen geblieben, ja, vielleicht so, okay. Anderweitig, aber nee, also für mich war auch tatsächlich, das ist generell, glaube ich, so ein Phänomen, ne, wenn man einen Schauspieler in so einer prägnanten Rolle sieht, dass man dann einfach lange Jahre niemand anderen in ihm sehen kann.
Ja.
So, und für mich war einfach, Duchovny war für mich ewig halt Mulder.
Klar, war ja auch.
Das, obwohl ich noch nicht mal wirklich die Serie geguckt habe. Ich meine, das ist schon abgefahren, ne?
Absolut.
Ich glaube, das war auch eine von den letzten Serien, die noch so groß war, dass es eben über die Fans hinaus, siehe ich, dann so ankam, dass der Schauspieler eben nur die Rolle war.
Also später hat sich das Ganze abgewechselt, später war ja nicht mehr...
Ja, klar, nach Californication war dann alles anders. Genau, da war ja
nur noch Hank Moody, aber...
Das war für mich tatsächlich auch dann der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt einen Funken von Interesse für dieses Reboot hatte von Akte X.
Ja.
Ich habe es mir trotzdem nie angeguckt, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Naja, bei mir sprach tatsächlich so ein bisschen der Fanboy aus mir und ich habe mich auch extrem gefreut auf die beiden neuen Staffeln, weil ich war schon Fan damals und habe auch immer irgendwie so die Serie verfolgt, aber habe sie mir dann irgendwann komplett als Collection gekauft und habe sie dann wirklich chronologisch von der ersten Folge an bis zur letzten Folge halt komplett irgendwie chronologisch durchgeguckt. Inklusive der letzten Staffel, wo ja dann Mulder und Scully ja nur noch sporadisch irgendwie mitspielen, sondern wo die dann irgendwie ersetzt wurden durch zwei Beamte.
Ach, die wurden damals in der letzten Staffel ersetzt, oder?
In der neunten Staffel waren die, also Scully hatte ein bisschen größere Rolle, aber Mulder war so gut wie kaum noch zu sehen. Der ist irgendwie nur in der ersten Folge und dann letzten Folge aufgetaucht, also hatte nicht mehr viel mit X-Files zu tun. Es ging um zwei neue Ermittler.
Okay.
Der eine wurde gespielt von, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aus Terminator 2, der den Cop gespielt hat.
Ach so, oh Gott.
Also den Gegenspieler von Arnie.
Ja, ja.
Wie hieß er denn? Spielt auch bei Sopranos mit und bei tausend anderen Serien.
Du meinst schon den T-1000?
Genau, ich meine ja, T-1000, ja. Ah. War ja noch eine Nummer jünger.
Fuck, ich komme auch nicht auf den Namen.
Naja, gut. Er hat jedenfalls irgendwie dann den einen Ermittler gespielt und deswegen da wusste man, okay, das waren jetzt nicht mehr so die X-Files, die man kennt, und da wurde auch eine Menge Kritik eingesteckt, aber trotzdem, also nichtsdestotrotz war ich großer Fan in den 90ern von der Serie. Und mochte die sehr. Weil alles, was man davor irgendwie kannte, waren entweder diese 80er-Jahre-Krimiserien oder was man irgendwie mitbekommen hat. Oder dann kam irgendwie Eine schrecklich nette Familie und Alf und so und diese ganzen Sitcoms. Aber sowas wie Akte X war schon ziemlich bahnbrechend damals.
Aber ja, weil es als Genre einfach auch eben, wie du gerade gesagt hast, als was Neues gebracht hat. Ne?
Richtig.
Es hat dann ja auch schon so ein bisschen andere Serien auch eingeläutet. Dann gab es Fringe und all sowas, ne?
Absolut.
Also dieses ganze Science-Fiction-Genre hat davon stark profitiert.
Und es war halt auch nicht dieser harmlose Fernsehkost, sondern das war schon damals so düster und Verschwörungen und Monsters of the Week, wie man ja auch so schön gesagt hat, über irgendwelche Wesen, die dann nur in einer Folge aufgetaucht sind. Und also traditionell dieses jede Woche mal Akte X im Fernsehen gucken, war schon damals groß angesagt. Aber ich sag mal so, es ist so ein bisschen wie Star Trek. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und wenn man jetzt hört, okay, man redet über Akte X, dann wissen die Leute schon so, okay, geil, fand ich früher schon cool. Oder es gibt die Leute, die sagen, naja, nee, war nicht so meins. So.
Nee, finde ich tatsächlich bei Akte X finde ich nicht, dass das so polarisiert.
Findest du? Also ja. Ich finde, es gibt Leute, die können damit was anfangen und es gibt Leute, die können damit nichts anfangen. Es gibt eigentlich wenig dazwischen.
Also ich glaube, das ist mit dem Genre generell so, dass es halt Science-Fiction Liebhaber gibt und Leute, die sagen, ich kann mit dem Genre generell nichts anfangen. Mhm. Also, ne, also ich kann mich erinnern, meine Schwester hat früher immer gesagt, wenn irgendwas unrealistisch war in ihren Augen, dann fand sie es doof.
Naja, gut.
Und ne, dann ist das ganze Science-Fiction-Genre natürlich schon mal komplett raus.
Science-Fiction-Horror kannst du dann meistens
abhaken. Ja, also da fallen sehr viele Genres gleich irgendwie.
Und Alf. Das
ist echt dünn.
Ja, Alf fällt auch weg.
Das ist ja Science-Fiction.
Richtig, so ein kleiner Außerirdischer am Küchentisch, das ist sehr unrealistisch.
Dann ist der auch noch Katzen.
Yes.
Dann wäre er wahrscheinlich sowieso raus gewesen bei meiner Schwester. Na, egal. Nein, aber bei Akte X, weil ich weiß es einfach von mir selbst. Ich war dem überhaupt nicht abgeneigt.
Ja.
Ich habe es nur einfach nie wirklich geguckt.
Das Problem ist auch, also wenn du sporadisch verfolgst, ist es halt davon abhängig, was du gerade für eine Folge siehst. Weil es gibt ja diese abgeschlossenen Folgen, wo du halt in einer Episode halt siehst, ja, was geht da ab. Und dann gibt es aber die Folgen, die erstrecken sich über die ganze Serie. Das sind diese Verschwörungsfolgen, wo du halt natürlich, wo mal irgendwas angerissen wird von einem Informanten oder der verschollenen Schwester von Mulder in seiner Kindheit. Und das spielt dann immer wieder auch eine Rolle in der Serie.
Ja, ist halt die Horizontale, die im Hintergrund mitläuft.
Die Horizontale. Ne? Und wenn du die natürlich nicht mitbekommst und dann in eine so eine Folge reinschaltest, dann denkst du natürlich so, okay, ich bekomme ja nichts mit.
Nee, dann kriegst du halt dieses episodische Ding mit, ne? Dass
genau.
Es eben dann in die der Folge irgendeinen Fall gibt, den man dann aber meistens dann trotzdem interessant findet. Aber ja, stimmt schon. Ich krieg dann halt
Korrekt. Das
größere Ganze natürlich nicht mit. Ja.
Und in Zeiten von DVD und Blu-ray ist halt gut, dass man diese ganzen Sachen halt chronologisch halt sich antun kann. Und
aber du hast ja neulich schon erzählt, dass du Serien auch gerne so verteilt guckst, ne? Über so einen längeren Zeitraum, dann so peu à peu.
Aber hallo.
Wie hast du das jetzt mit der gemacht, wenn du sagst, du hast dir die am Stück dann durchgeguckt, chronologisch? Was heißt am Stück?
Am Stück heißt für mich, dass ich so im Durchschnitt bei jeder Serie, egal was ich gerade gucke, gucke ich im Durchschnitt eine Staffel pro Jahr. Also ich bin das Gegenteil von einem Binge-Watcher.
Das ist wirklich mal das Gegenteil, ja. Und das heißt jetzt, wie im Fall von Akte X, wie hast du das dann gemacht?
Ja, ich habe ungefähr 10 Jahre gebraucht, um letztendlich die komplette Serie zu gucken. Ich habe halt jedes Jahr mal eine Staffel gesehen.
Ein Stück chronologisch durchgucken, du bist ja echt lustig.
Sagen wir mal so, ein Stück chronologisch heißt für mich, wenn man die Serie Folge für Folge betrachtet, jetzt unabhängig davon, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ich meine jetzt nicht, dass sie durchgesucht
ist. Ist schon, also von der Bedeutung her ist mir durchaus bewusst, was chronologisch bedeutet.
Schön, dass wir uns nach Konsequenz jetzt nicht noch über chronologisch unterhalten.
Okay.
Da werden wir wieder.
Vielleicht, siehst du, wir sollten doch auch noch einen Duden bereitlegen. Ich sehe es schon kommen.
Wir waren ja schon bei dem Deutschlehrer, aber auch den müssten wir nur mit einem Toastbrot bezahlen. Ja. Keine Geld.
Ah, ich sehe schon.
Es läuft doch auf Sponsoring raus.
Ich glaube auch. Leute, gebt uns Geld.
Das ist ein Werbespot. Egal. Zurück zu Akte X.
Zurück
du hast das wirklich dann über Jahre hinweg, hast du dir dann die alten Staffeln reingezogen.
Ich habe da so eine Strategie beim allgemein beim Seriengucken. Ich bin halt, wie gesagt, das Gegenteil von einem Binge-Watcher und finde halt, wenn bei Staffelende ein bestimmter Cliffhanger zum Beispiel in der Serie gezeigt wird, dann ist dieser Cliffhanger nicht dazu da, dass man 10 Minuten später dann die nächste Folge sieht, sondern dieser Cliffhanger muss eine bestimmte Wirkung. Also der Regisseur hat sich ja was dabei gedacht.
Ja. Yeah.
Und das ist der Grund, warum ich letztendlich Serien so gucke, wie sie im Fernsehen damals auch geplant waren, nämlich, dass eine Staffel pro Jahr gezeigt wird und dann am nächsten Jahr die nächste Staffel. Das hat aber auch praktische Gründe bei mir. Es hat einfach folgende Gründe, und zwar, dass ich viel zu viele Serien gucke. Und zwar alte, neue und Serien, die gerade rausgekommen sind. Und um überhaupt irgendein System reinzubringen, habe ich mir das so angeeignet, dass ich eine Serie, ich gucke halt eine Staffel, dann gucke ich wieder andere Serien, ich gucke ungefähr 10 gleichzeitig. Dann gucke ich eine ganze Weile irgendwie Serien, die ich dann vor einem Jahr gesehen habe, so dass ich dann irgendwie nach einem Jahr wieder bei der nächsten Staffel der gerade gesehenen Serie bin. Mhm. Und das führe ich dann auch schriftlich auf und weiß dann genau, okay, welche Serie ist jetzt chronologisch als nächstes dran.
Ach so, echt?
Das ist mein System.
Du führst dann ein Buch über, was jetzt als nächstes dran ist.
Ja, und das sind tatsächlich auch so, also die Serien sind auch exakt abgetaktet nach von wegen, okay, ich gucke jetzt 3 Comedy-Serien.
Ja, Monaten ist wieder ein Jahr vergangen für die nächste Staffel so und so.
Richtig, habe ich jetzt die eine Comedy-Serie geguckt, dann gucke ich weiter eine nächste Comedy-Serie und genauso ist halt mit den langen Folgen oder mit den Genre-Folgen.
Okay.
Deswegen bin ich bei den meisten Serien auch ziemlich hinterher. Es sei denn, ich habe zeitgleich mit dem Start angefangen bei den Staffeln, also dann bin ich relativ laufend. Aber wenn ich eine Serie natürlich viel später anfange, dann dauert es eine ganze Weile, bis ich da irgendwie mitreden kann, was das Finale angeht.
Okay, aber dann guckst du es ja auch immer von der Blu-ray runter, ne?
Ja. Blu-ray oder Stream?
Ja.
Das ist natürlich die zweite Variante.
Ja, weil das ist ja auch sowas, was jetzt irgendwie dadurch, dass sich lineares Fernsehen so langsam aber sicher dann doch in Luft auflöst oder es halt immer mehr auf so Streaming rausläuft. Ich finde es nämlich so ein bisschen schade im Hinblick auf gerade das, was du gesagt hast. Man hängt dann so eine Woche da, hat den Cliffhanger und wartet auf die nächste Folge, um endlich zu wissen oder zu erfahren, wie das weitergeht. Und dann guckst du die Folge und da frage ich mich aber, wie du das dann machst, wenn du es von der Blu-ray guckst, weil wenn du es dann irgendwie streamst oder halt jetzt, keine Ahnung, in den USA in der Ausstrahlung siehst und dann sitzt du da und dann hast du aber erstmal am Anfang der Folge dieses Recap, wo dann der Typ mit der Stimme, der auch sonst die ganzen alten Trailer eingesprochen hat, erzählt, previously on AMC's The Walking Dead.
Ja.
Und dann erzählt dir der da was, ne? Siehst du einen kurzen Zusammenschnitt, was denn die Woche davor passiert ist. Weil wenn du so viele Serien guckst über so einen Zeitraum von der Blu-ray, dann hast du ja dieses Recap nicht. Wie zur Hölle weißt du, wo du gerade warst in der Serie?
Naja, du hast die Serie, also du hast jetzt, wenn du 12 Stunden von der Serie gesehen hast in einem Jahr und du guckst in einem Jahr weiter, dann kommst du schon schnell rein und du weißt, wo was war.
Aber du brauchst doch dann immer am Anfang der Serie die ersten paar Minuten, um wieder reinzukommen.
Naja, also vielleicht brauchst du ein, zwei Minuten, dann bist du schon wieder drin. Zudem hast du ja diesen Recap auch auf der Blu-ray. Also ist ja nicht so, dass der da wegfällt. Nur meistens.
Echt?
Ja.
Bei The Wire hatte ich das, glaube ich, nicht.
Also bei den meisten Serien hast du es, oder du hast als Special sogar einen Recap von der vorigen Staffel, wo du dir dann zum Beispiel irgendwie 5 Minuten lang angucken kannst, was da passiert ist.
Wenn du wissen willst, was in der Staffel davor passiert ist.
Ja, wenn du jetzt die dritte Staffel anfängst, dann hast du zum Beispiel bei den Specials Recap Season 2 und dann kannst du dir 5-6 Minuten zum Beispiel da noch einen Recap angucken.
Aber ansonsten ist doch vor jeder Folge hast du dann noch nicht dieses Recap, oder? Doch,
oftmals.
Ich hatte das schon oft nicht.
Also bei den Blu-rays habe ich es ganz oft. Also da ist es sogar häufiger, dass du einen Recap hast, als dass du keins hast. Definitiv.
Und dann sagen die aber da den Sender doch nicht dazu.
Nein, der Sender wird da natürlich nicht gesagt.
Ja, eben, aber das ist ja für mich
du hast auch keinen
Teil des Charmes.
Du hast auch diesen Ansager nicht, den du gerade anmoderiert hast. Sondern du hast halt nur so,
irgendwie.
What happened previously und dann kommt dieser Zusammenschnitt. Also du kommst halt schnell rein.
Okay.
Aber wenn du eine Serie natürlich suchtest und verfolgst, dann weißt du ja, was passiert ist, welcher Charakter gestorben ist.
Ja, nur wenn du sagst, dass du irgendwie so viele
Parallel
guckst. So.
Bei Vision.
Siehst du, da verliert man einfach mal den Überblick.
Sonst komplett entfallen, was da passiert ist.
Ja, und dann guckst du Hell on Wheels und dann denkst du die ganze Zeit, der und dann ist der aber schon längst tot, weil das hast du ja komplett vergessen.
Na, so ein Problem hatte ich bisher ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, das passiert auch nur mit Vision.
Was, der lebt noch? Siehst du? Oder umgekehrt. Wo ist denn der? Ach, der ist tot.
Ach so, shit, der ist tot. Ja.
passiert. Ja, also immer wenn ich Leuten mein System erkläre, wird mir auch ein Vogel gezeigt und die sagen alle, Alter, wie hältst du das aus oder wie machst du das denn? Das ist ja total hirnrissig und so und wie lange brauchst du denn für eine Serie? Nö, aber das Problem ist, wenn ich halt alle Serien, die ich halt gucken würde, durcheinander gucke oder wenn ich die halt durchbingen würde und dann erst mit einer anderen Serie anfange, dann würde ich bestimmte Serien erst in 10 Jahren überhaupt anfangen zu gucken.
Nein, das ist, glaube ich, nicht.
Na ja, aber, doch, durch die Masse.
Natürlich, man muss da Prioritäten setzen, aber so guckst du dann halt irgendwie 20 Serien gleichzeitig.
10.
Ja, siehst du, damit würde ich noch nicht mal hinkommen. Mit 10 Serien.
Ja, dann guckst du, ja gut, du guckst wahrscheinlich sowieso mehr Serien als ich. Ich
guck auf jeden Fall, also, weil mit 10 gleichzeitig komme ich auch schon nicht hin.
Aber es sind, wir reden von 10 gleichzeitig. Insgesamt sind es wahrscheinlich 40 oder so. Und jetzt stell dir vor, ich würde 40 Serien durchbingen, nacheinander. Also würde erst eine Serie durchsuchten, komplett, irgendwie 6 Staffeln, 7 Staffeln, scheißegal. Dann würde ich die zweite von diesen 40 Serien anfangen. Da wäre ich ja, das ist ja noch schlimmer. Da bin ich ja in 20 Jahren fertig.
Kommt auf die Serie an und die Lauflänge so. Deswegen sage ich
durchaus. Also,
ne, wenn man binget, sortiert man wahrscheinlich auch schneller mal eine Serie aus.
Naja gut, das mache ich automatisch. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich in der ersten Staffel merke, die Serie ist nicht meins, dann gucke ich die ja nicht weiter, dann folge ich die nicht. Also
ja, das wäre ja auch Quatsch.
Das ist Blödsinn, das ist Zeitverschwendung. Aber wir reden schon von Serien, die ich halt schon weiter gucken will und wo ich halt sage, die sind interessant. Mhm. Aber ich habe halt meistens zwischen den Staffeln immer ein Jahr Pause.
Ja, und da kann ja auch nicht wirklich viel dazukommen dann, oder? Weil ich meine, das musst du ja dann, wenn du es immer hinten anstellst.
Ja, du guckst dann die eine oder andere, guckst du dann zu Ende und dann rutschen aber auch ständig wieder neue Serien nach, die ja irgendwie in der ersten Staffel gerade sind, die ich ja dann auch wieder ankicke, weißt du? Also insofern.
Ach so, okay, das heißt, halt du hast da auch kein Limit, wie du jetzt sagst, dass du sagst, ich habe jetzt keinen Platz mehr für eine neue Serie. Das muss warten, bis ich 3 Serien zu Ende geguckt habe.
Es gibt ein paar Serien, die sind im Moment auf Halde, ja.
Ja.
Die gibt's auch, ja, klar.
Okay.
Oder Serien, die sehr, sehr neu sind, wo ich sage, ja, die muss ich noch anfangen, aber erst, wenn ich irgendeine Staffel zu Ende geguckt habe.
Okay.
Klar. Also ohne System wäre es ein bisschen problematisch.
Das heißt, Neugier ist da auch nicht so ein Faktor, dass du das aufbrechen kannst. Weil ich könnte es bei manchen Sachen.
Naja, sagen wir mal so, das ist wieder so, das ist eine Frage des Sehverhaltens jedes Einzelnen. Und ich zum Beispiel mag's nicht, egal wie geil eine Serie ist, irgendwie 3, 4, 5, 6 Stunden irgendwie oder zum Beispiel Herr der Ringe 3 Teile mir hintereinander reinzuziehen, das ist einfach nicht meins, so, das ist mir zu lang.
Ja, das könnte ich auch nicht.
Ich will auch nicht von einer Serie irgendwie 5, 6 Folgen sehen, egal wie geil die ist, sondern ich will halt lieber eine Folge sehen von der Serie und dann gucke ich mir eine Folge von einer anderen geilen Serie an. Mhm. Und warte dann lieber eine Woche. Also ich bin mehr so der Typ, ich habe kein Problem mit diesem von wegen zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich gucke halt nächste Woche die nächste Folge, egal wie spannend das gerade ist.
Ja, das ist cool.
Also ich, da bin ich zu ungeduldig, um jetzt irgendwie dieselbe Serie oder denselben Film irgendwie, wenn es zu lang ist. Da habe ich halt gerne diesen Break dazwischen.
Abgefahren, okay.
Ja, ist ziemlich abgefahren auf jeden Fall. Habe ich schön meinen Blog, wo ich dann irgendwie eintrage, Datum, Staffel, wann gesehen und dann irgendwie noch ein extra Blog, wo drin steht, wo die Chronologie der Serien halt irgendwie aufgelistet ist.
Okay. Fasst dir der auch zusammen, wie viel Zeit du mit Sehen verbracht hast?
Wenn du jetzt die Folgenlänge mit den Folgen und Serien zusammenzählen würdest, dann würdest du darauf kommen, ja.
Ja, ich frage nur, weil ich habe so einen Serienkalender, wo ich auch mir anzeigen lasse, wann welche Serie kommt. So eine Art, naja, ist nicht eine Watchlist, sondern eher wirklich in Kalenderform. Ich wähle im Vorfeld aus, welche Serien ich da drin haben möchte und dann zeigt er mir an, wann welche ausgestrahlt wird. Und wenn ich die dann geguckt habe, kann ich einen Haken ranmachen. Und dann alles, was ich einen Haken rangemacht habe, das addiert der halt so über die Jahre.
Auch nicht schlecht.
Und dann sagt er mir halt irgendwann, wie viel Zeit netto ich mit Fernsehen verbracht
habe. Ja, das müsste ich manuell ausrechnen.
Das ist ernüchternd.
Ja, da kommt schon einiges zusammen, definitiv.
Ja. Für euch verbringen wir viel Zeit mit Fernsehen.
Ist ja auch unser Hobby, so ist ja nicht. Wir machen es ja gerne.
Eine Leidenschaft, sonst würden wir das nicht in dem Ausmaß betreiben. Aber Akte X, du wirst lachen, das stand auch mal irgendwann auf einer Liste von mir.
Ah, cool. Das habe ich vorweggegriffen. Warum ich letztendlich damit angefangen habe, ich wollte ja eine Lanze brechen für Akte X, weil ich mochte die 10. und 11. Staffel sehr.
Okay.
Und fand, dass sie sehr, sehr gut angeschlossen hat an die alten Folgen, so vom Style. Also es ist natürlich alles ein bisschen moderner geworden und das ist ein bisschen, da wird teilweise auch so die Smartphone und digitale Technik beleuchtet. Das war natürlich 95, 96, wo da die ersten Staffeln rausgekommen sind, war das natürlich noch kein großes Thema. Mhm. Aber jetzt ist natürlich eine Menge Stoff irgendwie für eine aktuelle Folge. Zudem kommt es mir so ein bisschen vor, dass die Stardichte ein bisschen gestiegen ist. Also es sind wirklich sehr prominente Gesichter, die da aufgetaucht sind. Joel McHale kennt man zum Beispiel von Community.
Ja.
Dann dieser Kumail Nanjiani spielt in einer Rolle mit. Den kennt man aus The Big Sick und aus Silicon Valley, der Inder.
Ach so, ja klar.
Tyler Labine ist ein Begriff.
Entschuldige, ich musste gerade an die Tesla-Nummer bei Silicon Valley denken.
Ja, die Tesla-Nummer, ich weiß.
Okay.
Ja, Tyler Labine aus Tucker und Dale und auch Lauren Ambrose, die man aus Six Feet Under kennt, als Tochter des Fischer-Clans Claire. Also schon bekannte Namen, die in den beiden Staffeln auftauchen, und es gibt immer noch diese Monsters of the Week, es gibt immer noch die Verschwörungen, es gibt die großen Folgen, es gibt die einzelnen Folgen. Ich finde es ein sehr, sehr guter Anschluss an die alten Folgen und ein super gelungenes Revival. Das Einzige, was man der Serie so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass David Duchovny wirkt tatsächlich ein bisschen unmotiviert. Also,
ach echt?
Ja, also so ein bisschen so dieser Elan vom früheren Mulder ist schon so ein bisschen baden gegangen. Also Scully ist wie immer sehr souverän, aber er wirkt so ein bisschen, als hätte er nicht so richtig Bock gehabt auf die Neuauflage. Also das muss man der Serie mal, muss man mal ehrlich sein.
Okay, und haben die das, ohne jetzt zu spoilern, oder wir können auch gerne spoilern, aber...
Ja, noch brauchst du sie nicht zu klingeln, weil...
Die Frage ist, haben die das irgendwie schön zu Ende erzählt? Also war klar, dass es vorbei sein wird nach der 11. und haben die ein Ende gefunden oder könnte es auch weitergehen jetzt?
Das ist bei Akte X eigentlich noch nie so richtig 100% klar.
Okay.
Also so viel kann man da vorweggreifen, es ist eigentlich nie so ein komplett abgeschlossenes Ende, weil... Es geht ja viel um Verschwörungen und Mysterien und da jetzt zu sagen, okay, jetzt ist alles gut, das wird niemals funktionieren. Aber es soll wohl die 11. Staffel, soll wohl die letzte sein, weil weder Gillian Anderson noch David Duchovny haben irgendwie noch Bock, groß die Serie weiterzudrehen, und es soll wohl auf jeden Fall nichts mehr kommen. So viel steht fest.
Okay. Na, aber ich wollte jetzt auch nicht auf alles gut raus, sondern halt einfach, ob die das irgendwie rund zu Ende gekriegt haben.
Man könnte es schon so interpretieren, dass das Ganze etwas offen gehalten ist. Also es wäre jetzt nicht Überraschung, wenn da jetzt noch eine Staffel gekommen wäre. Also sie sind auch relativ kurz. Die alten Arctic-Staffeln bestehen ja aus 24 Folgen im Durchschnitt. Ja. Und die 10. Staffel waren ja nur 6 Folgen. Es waren ja nur so 6 Testfolgen, und bei der 11. Staffel waren es 10.
Okay.
Also bei den beiden neuen Staffeln reden wir von 16 Folgen. Das ist immer noch irgendwie 8 Folgen weniger als eine ganze normale alte Staffel. Also
gut, aber hast du ja selber gerade schon erkannt, das ist halt eine andere Zeit, ne?
Absolut.
Das war früher üblich, dass man 21, 22, 23 Folgen in Auftrag gegeben hat. Jetzt sind es eben 6 bis 10 oder 13 maximal.
Aber ich fand das Revival, wie gesagt, gelungen und finde es ein bisschen unfair, dass das zwar vorab viel Hype gemacht worden ist, aber danach man irgendwie gar nichts mehr gehört hat. Deswegen will ich meine Lanze brechen. Für die Akte X-Fans, also die sich bis jetzt nicht getraut haben, ihr dürft euch auch die neuen beiden Staffeln angucken. Die sind absolut sehenswert, meines Erachtens nach. Und wenn ihr das anders seht, dann postet Feedback, gebt uns Bescheid, was ihr darüber denkt und was ihr dazu sagt. Also,
was heißt das in Punkten?
In Punkten würde ich mal sagen, ich gebe 8. 8 Außerirdische.
8 Außerirdische.
Der guten alten Zeiten willen.
Und das jetzt separat für Staffeln 10 und 11 oder
insgesamt? Ich ziehe mal 10 und 11 zusammen, weil das ist, wie gesagt, das sind die Neuauflagen. Also ich habe jetzt mal beide Staffeln irgendwie zusammen rezensiert, so wie die Schauspieler, die tauchen nicht alle in der 11. Staffel auf, sondern auch in der 10. Ich habe jetzt aber tatsächlich letzte Woche die letzte Folge der 11. Staffel gesehen. Das heißt, alle Folgen, die bisher von X-Files gedreht worden sind, da bin ich jetzt up to date. Und das sind einfach die neuen Staffeln, die haben ein bisschen neuen Stil, die sind natürlich aktueller, es sieht natürlich alles ein bisschen geiler aus in HD. Und deswegen rede ich immer über beide Staffeln zusammen. Kann man sich ansehen, auf jeden Fall.
Und das passt auch von der Bewertung her mit einer Bewertung, die du den alten Staffeln geben würdest?
Ja, ich bin halt so ein bisschen Fanboy. Deswegen, wenn ich jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal die Staffeln gesehen hätte, ohne jetzt irgendwelche Vorbereitungen, wäre es wahrscheinlich nicht auf diese 8 Punkte hinausgelaufen. Auf diese 8 Außerirdischen. Aber dadurch, dass ich natürlich so ein bisschen Fan war und damals auch Akte X verfolgt habe und die sehr mochte, sind diese 8 Punkte schon komplett gerechtfertigt.
Okay,
klingt gut. Lustiger Funfact übrigens, was ich noch dazu gelesen habe, irgendwie beim Nachklapp der 10. Staffel. Mulder soll wohl Gillian Anderson damals, also hier Duchovny soll wohl Gillian Anderson damals angebaggert haben bei dem ersten Drehtag. Aber das hat er wohl immer wieder verneint, und Scully erzählt wohl heute noch, ja, damals hatte er schon irgendwelche Avancen gemacht und sie durfte höflich abnehmen, aber er streitet wohl alles ab. Es wäre natürlich lustig gewesen, wenn die beiden noch privat irgendwie noch involviert gewesen wären.
Wie, und die Diskussion ziehen sie bis heute durch?
Die ziehen sie bis heute durch, ja, in all diesen Jahren.
Aha.
Obwohl ja Mulder ursprünglich hätte sie ja gar nicht anbaggern können, weil wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er nämlich seine Studienkollegin für die Rolle der Dana Scully empfohlen, welche nämlich damals Jennifer Beals war, die man ja aus Flashdance kennt.
Ja.
Und er hat Jennifer Beals damals als Scully vorgeschlagen. Weil er halt, wie gesagt, mit ihr irgendwie down war und mit ihr irgendwie auf dem College war und gesagt hat, nehmt mal hier mein Mäuschen hier, mein Homie.
Ja, das wäre eine andere Serie geworden.
Ja, soweit ist es aber nicht gekommen. Also heute wissen wir, ohne den Redhead, Gillian Anderson, wäre auf jeden Fall Akte X nicht das geworden, was es war. Ja, muss ich mal eine Lanze brechen.
Finde ich gut.
Hast du noch was?
Ich habe noch eine Serie, ja.
Hau raus.
Schon wieder die zweite Staffel einer Serie.
Dritte Mal heute.
Ja, heute ist Themenabend.
Ich habe es ja ausgeglichen mit 11 Staffeln. Ja. Ich bin ja in die andere Richtung ausgeschlagen.
Ja, nee, es ist auch hier die zweite Staffel von einer Serie, die ist allerdings noch nicht gecancelt. Also soweit ich weiß, da kann vielleicht noch was nachkommen. Die Rede ist von The Last OG.
The Last OG, na, endlich mal eine Serie, von der ich gehört habe.
Davon hast du gehört?
Ja.
Okay, wundert mich, weil die ist jetzt zum Beispiel kleiner als AP Bio. Aber gut, ist vielleicht inhaltlich oder aufgrund der Leute, die da mitmachen, hast du wahrscheinlich schon was von gehört.
Ja, na klar, der Jugo, wenn da irgendwie kriminelle Machenschaften irgendwie da in der Serie eine Rolle spielen, dann muss er natürlich davon gehört haben. So, ja,
den Schuh hast du jetzt selbst angezogen. Ich wollte eigentlich auf die Hip-Hop-Schiene raus.
Ach so, okay. Na gut, okay. Dann nehme ich es nochmal zurück.
Ja. Also The Last OG hatte letztes Jahr Premiere. 31. Mai ging das los. Mit der ersten Staffel, 10 Episoden, jetzt eben dieses Jahr gerade ausgestrahlt, die zweite Staffel. Ging am 2. April los. Jeweils 10 Episoden von einer halben Stunde und es ist kurzweilig. Es ist weit entfernt von tiefgründig.
Genau meins.
Das hast du jetzt gesagt.
Deswegen mache ich ja diesen Podcast hier.
Aber das Szenario ist was, wo ich mich zumindest sehr schnell mit anfreunden konnte. Schlichtweg, weil es um Gentrifizierung im weitesten Sinne geht. Mhm. Die Hauptrolle wird gespielt von Tracy Morgan.
Tracy Morgan, da wären wir wieder bei 30 Rock.
Genau, da haben wir wieder die Überschneidung mit 30 Rock. Der hat ja damals schon jemanden gespielt, der auch Tracy hieß, ne? Oder
ja, Tracy Jordan.
Tracy Jordan hieß er damals, genau.
Ganz kreativ.
Ganz kreativ. Und jetzt spielt er wieder jemanden, der Trey heißt. Aha. Trey Barker. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich musste sofort wieder an 30 Rock denken, weil einfach wieder eine Rolle, wo er Trey oder Tracy heißt und so weiter und er selbst, ja, Tracy Morgan. Naja, witzigerweise ist das tatsächlich seine erste Hauptrolle.
Überhaupt?
Nein, seit der Tracy Morgan Show von 2013.
Stimmt, die gab es auch noch, ja.
Und da gibt es eine witzige Parallele, weil die ist 15 Jahre her und Trey Barker, die Hauptfigur in dieser Serie, spielt einen Typen, der vor 15 Jahren in den Knast gekommen ist und jetzt rauskommt.
Meta.
Meta. Schon wieder. Na, jetzt ist es so, dass er eben früher Crackdealer war in Brooklyn, hochgenommen wurde, 15 Jahre eingewandert ist, dadurch natürlich seine damalige Freundin verloren hat. Die war, wie sich dann rausstellt, schwanger zu dem Zeitpunkt und hat dann unter dem üblichen Hustle seine Kinder hochgezogen und ist zwischenzeitlich mit einem Typen zusammen, lebt in Brooklyn. Nicht ganz unwichtig an der Sache ist, dass ihr neuer Typ weiß ist und damit auch ein paar Klischees bedient, weil erzählt wird eben dieses nach 15 Jahren stark veränderte Brooklyn, das eben gentrifiziert wurde und er als Last OG aus dem Knast kommt und sein altes Brooklyn nicht wiedererkennt.
Und ist ja ein bisschen wie der Chef-Trailer, oder?
Wie der was?
Wie der Chef-Trailer hier von Son of Chef, den wir gesehen haben.
Achso, der Chef-Trailer, ja. Ja, also es ist natürlich, es ist relativ platt, aber so diese Punkte, wo sie anecken mit dem modernen Brooklyn und eben so mit dem alten konfrontieren, das ist schon ziemlich witzig. Also da können sich eben auch Leute unserer Generation, glaube ich, so ein bisschen mit identifizieren, weil du einfach diese Gentrifizierung, die begegnet uns ja auch irgendwo im Alltag, ne? Und du kannst halt, also in Berlin ist es ja auch fast schon egal, wo du deinen Kaffee bestellst. Du musst immer irgendwie 3-4 Sachen zusätzlich sagen, ob es dann irgendwie laktosefrei oder sonst was ist, ne? Es ist immer ein längeres Ding und das wird halt auch so thematisiert. Also die eben dieses ganze Thema, dass er halt mit so ein bisschen Werten von vor 15 Jahren ankommt und dann plötzlich durch sein Brooklyn läuft, was halt nicht mehr seins ist. So. Ja, und das bietet eben relativ Spielraum für lustige Momente.
Tiffany Haddish spielt seine Ex, ne, die Mutter seiner Kinder. Und dann gibt es halt noch so kleinere Auftritte von Leuten wie Cedric the Entertainer. Der spielt den Typ, der das Haus betreibt, wo er nach dem Knast dann erstmal untergebracht wird, ne, mit anderen Ex-Cons. Und dann jetzt in der zweiten Staffel hat Method Man eine durchgehende Nebenrolle und sowas. Es sind,
Wu-Tang.
Ja, ja.
Wu-Tang, also, bitch.
Es gibt schon so, wie gesagt, es gibt den ein oder anderen lustigen Moment und ich habe sie tatsächlich ganz gerne geguckt. Hab immer wieder mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Weil das jetzt, also wie gesagt, du lachst dich da nicht kaputt, ne? Es ist jetzt nicht nonstop lustig und bei 30 Rock ging es mir mit Tracy Morgan auch schon so ein bisschen so, dass ich den zwischenzeitlich echt anstrengend fand.
Ist er meistens in seinen Rollen. Also ja, er spielt, ne, ja auch meistens immer eine ähnliche Rolle.
Genau, und, so, der spielt ja, also das ist auch immer,
er ist schon nervig,
Teil der Rolle, dass der irgendwie einem auf den Sack geht.
Ja.
So, und das ist hier auch wieder der Fall. So. Naja, also.
Das unterschreibe ich, ja.
Creators der Serie, das ist vielleicht noch interessant, sind zum einen Jordan Peele.
Oh, Jordan Peele, der Horrorregisseur von Get Out.
Genau, der Horrorregisseur, Schauspieler, wobei der auch echt viel Comedy schon gemacht hat, ja, und so weiter. Also den kennt man aus allen möglichen Ecken und Enden. Und der andere ist ein werter Herr namens John Carcieri. Der wiederum war Autor und Producer von Eastbound and Down und Vice Principals.
Oh, Danny McBride.
Eben.
Danny McBride Vehicle.
Genau, und das war für mich auch so ein bisschen Anlass, die Serie zu gucken. Und ja, ich kann dir nicht sagen, warum ich da hingeblieben bin, aber ich habe mir jetzt zwei Staffeln angeguckt. Es ist, wie gesagt, ziemlich kurzweilig, wenig tiefgründig und eigentlich ziemlich belanglose Unterhaltung, aber eben nett. Also.
Wir können uns ja darauf einigen, dass du einfach hängen geblieben bist.
Ach so, schon wieder.
Ja. Hatten wir den schon heute?
Ja, natürlich. Ja, das ist
ja für das Wort ein bisschen reduzieren.
Auch, ja, doch wirklich.
Gibst mir auch immer wieder die gleiche Vorlage, ja. Nutze ich die auch.
ich muss schon wieder auf die Taste geht. Drücken.
I hate you, not joking.
So, die Serie hat einen IMDb-Score von 6,9. Das finde ich
nicht. Das ist ein Skandal.
Naja, ein Skandal. Das ist für, nachdem ich vorhin so großzügig war und nochmal einen Punkt drüber gegeben habe, bin ich jetzt definitiv einen Punkt drunter und ich, also über 6 fällt mir schwer.
Ja.
Aber die 6 dann doch mit Herz.
Na, 6 mit Herz, das klingt doch noch was.
6 Soja-Latte.
6 Soja. Ja, fein. Das klingt doch so, als wenn man die mal so nebenbei so ein bisschen beim Bügeln gucken könnte.
Ja, so würde ich das auch angehen.
Wenn man nicht genervt ist von Olle Tracy.
Oder vom Bügeln.
Dann kann man oder vom Bügeln, lassen, ja.
Mit dem Bügeln.
Ja, kann man das Bügeln lassen und kann trotzdem den nervigen Tracy angucken.
Wobei, witzigerweise, ne, bei 30 Rock war es ja irgendwie schon auch wichtig, dass der einem so auf den Sack geht.
Ja, weil das
sonst
war halt
die Liz Lemon nicht funktioniert und das Ganze drumherum auch irgendwie in die Brüche geht. Wenn
das stimmt, da hat jeder Charakter hat irgendwie so ein bisschen in den anderen gespielt, wie so ein,
ja, siehst du?
Ensemble. Wie so ein Getriebe, ja. Ja, das war ein klassisches Ensemble, was die Serie angeht.
Ach, jetzt ist es schon ein klassisches Ensemble, nachdem wir gestern sage ich schon, in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben, inwiefern Ensemble jetzt Ensemble ist.
Na, wir sind uns ja bei Definition, wir sind uns ja bei Definition von Geschichte sowieso selten einig oder von bestimmten Wörtern. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Ist ja auch gut so. Sorgt ja ein bisschen für Chemie.
Sehr gut. Boah, meine Stimme.
Man könnte natürlich auch sagen.
I hate you, not joking.
Zum 100. Mal.
Aber es passt einfach. Es passt einfach mega gut.
Shut up, stupid!
Ja, wir hatten letztes Mal unsere Rick and Morty-Phase. Diesmal haben wir uns auf eine andere Serie konzentriert. Mal gucken, wer sie kennt.
Also machen wir da jetzt ein Ratespiel draus.
Machen wir ein Ratespiel draus, komm. Vielleicht kriegen wir dann endlich mal irgendwo einen Eintrag in die Kommentarspalten, ja, wenn wir wenigstens ein Ratespiel hier draus machen. Nein, aber hier
jetzt
auch noch gerne.
Ey, pass auf, jetzt muss ich sagen, vielleicht kriegen wir dann endlich mal einen Eintrag in die Kommentarspalten. Name of a Sextape.
Ja, stimmt, das wäre auch eine Idee.
So, wo ist der Applaus, wenn man ihn braucht?
Da ist er. So. Live eingespielt vom Live-Publikum.
Vom Live-Publikum, von unserer Sitcom-Bühne.
Ja, unsere Sitcom-Bühne hat gerade applaudiert.
Sehr schön. So, hast du noch was?
Nö.
Das klingt, hast jetzt mal den Duchovny gemacht und so ein bisschen probiert, wie das Ganze lustlos wirkt.
Bisschen den Gelangweilten gemacht. Nee, also eigentlich wieder eine bunte Tüte dabei. Insofern können wir hier an der Stelle auf jeden Fall Cut machen.
Wir haben vor allem, ich finde, wir haben mehr empfohlen als irgendwie schlecht geredet.
Das stimmt. Diesmal waren eigentlich keine Gurken dabei. Also so.
Ja, wenig.
Und alles, was so 6 Punkte aufwärts ist, ist ja grundsätzlich schon Material, was man gucken kann. Also finde ich so. 6 Punkte ist für mich so, das kann man sich ansehen. Jetzt bist du natürlich wieder bei den Prioritäten,
nein, dass nein, du sagst. Hallo, du bist der Glas-halb-leer-Typ.
Und da 8 wird nichts geguckt.
Naja, wenn man, je nachdem, wie man seine Zeit einteilen möchte, ne?
Ja, ich habe auch nichts dagegen, mal eine 6-Punkte-Serie zu gucken oder einen 6-Punkte-Film.
Du guckst dann eben, bevor du eine 8,5-Punkte-deutsche Serie guckst, guckst du dann eben einen 6-Punkte-Netflix-Film.
Die wertet ja dann die 8,5-Punkte-Serie, aber wertet die ja wieder auf, wenn ich davor irgendwas Durchschnittliches gesehen habe. Ja, dadurch wirken die guten Serien ja dann noch besser.
Ja, wenn du das andere dann auch mal gucken würdest, ja, aber du guckst dann lieber den zweiten 6-Punkte-Netflix-Film.
Nee, das stimmt nicht.
Wir müssen dich einfach dazu kriegen, dass du mehr deutsche Sachen guckst.
Oder wir machen mal irgendwie so eine Challenge will ich nicht sagen, aber wir machen irgendwann mal eine Hausaufgabe in dem Podcast und befehlen dem anderen, praktisch irgendeine Serie sich wirklich reinzuziehen.
Ja.
Ich dir und du mir. Also Serien, die man normalerweise gar nicht gucken würde, wo man sagt, boah, das klingt gar nicht so, als wäre das meins, aber wir müssen die halt gucken, so als Hausaufgabe und müssen darüber reden.
Ja, vielleicht fangen wir da mal mit dem Film an, weil eine Serie ist ja dann schon auch immer gleich ein größeres Projekt.
Naja, wenn du jetzt als Beispiel, wenn du so eine 4 Folgen hast, eine halbe Stunde, dann kann ich damit leben auf jeden Fall. Wenn du mir jetzt natürlich so eine 24-Folgen-Serie
Also eben meine ich ja, zieh dir mal die 2. Staffel Twin Peaks rein, dann
hast du mich hinterher aber richtig. Mit einem Film kann man leben auf jeden Fall.
Das werden wir tun.
Wir werden das verfolgen, also wir werden ja nicht müde, irgendwie unsere Sachen hier zu verbessern und ein bisschen dran zu feilen hier an dem, was wir hier machen.
Und es gibt so viel Raum für Veränderungen, wir haben ja quasi gar keine Restriktion.
So sieht's aus, wir sind ja explicit. Wir können auf alles scheißen. In diesem Sinne, fickt euch alle.
Ja, genau.
Das wird unsere Verabschiedung.
Fuck you heute. Very much. Ja, genau, wir brauchen sowas à la Stay Classy San Diego mit fickt euch.
Ja. Stay Classy mit fickt euch klingt auf jeden Fall nach etwas, womit ich mich anfreuen kann. Übrigens, heute weder die Klanghölzer noch die Spoiler-Triangel zum Vorschein gekommen. Ja, also
wir
waren sehr vorbildlich.
Wir können das jetzt aus Prinzip zum Ende einmal machen, oder? So. Einmal ganz dezent auf die Spoiler-Triangel.
Warum?
Dann.
Is everything okay? You know, with your brain.
Okay.
So nett, wirklich. Ich dachte nur der Vollständigkeit halber, dass die jetzt auch heute mal zum Einsatz gekommen ist.
Ach, du darfst dich schon mal freuen, wenn die Tuba auf jeden Fall kommt, weil die hätten wir heute einige Male zum Einsatz gehabt, wenn wir uns einig sind.
Ja, also. Die müssen wir dann aber samplen, weil sonst brauchen wir einen Dritten, der hier immer in die Tuba bläst.
Kommt drauf an, wie es laufen wird demnächst. Also vielleicht können wir uns den Dritten, der in die Tuba bläst, auf jeden Fall leisten.
Ich sehe schon, es führt keinen Weg um den Praktikanten. Wir brauchen einen Zivi, Praktikanten, Hiwi, was auch immer.
Oder die 50-Euro-Note, von der ich dir erzählt habe in der letzten Sendung, ja?
Ja, müssen wir jedes Mal noch 50 Euro für den Podcast. Oh Gott. Dafür fällt mir gar kein Jingle mehr ein.
Alter. Wir haben die Jingles auch ein bisschen hier überstrapaziert, ja, heute.
Wirklich.
Also insofern, wollen wir Tschüss sagen oder was?
Ja, wir sagen Tschüss.
Arrivederci.
Bis zum nächsten Mal.
So sieht's aus. Wir sind Bewegtbild-Banausen. Bis zum nächsten Mal.
Haut rein.